Moin Liquid Garden hier, wir wünschen euch viel Spaß bei Ask Your Bartender.
Willkommen bei Ask Your Bartender.
Hallo liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen. Ihr habt wieder richtig eingeschaltet, ihr seid bei dem Podcast Ask Your Bartender. Mein Name ist Andi und gegenüber mir sitzt der schöne, gut aussehende Michi. Sagen wir mal schönen guten Tag, lieber Michi.
Hallo lieber Andi, grüß dich. Und auch an euch, ihr lieben ZuhörerInnen da draußen, ein kräftiges Hallo in die Runde und wir hoffen, es geht euch gut. Gut gehen, Andi. Du siehst ein wenig müde aus, es ist schon ein bisschen später, aber geht es dir denn jetzt auch gut?
Ja, mir geht es ja gut. Heute war ja Feiertag. Ich war ein bisschen unter Wasser, habe ein bisschen Luft angehalten, alles im Rahmen, nichts ist passiert. Ich bin wieder aufgetaucht, siehst ja.
War es denn die längste Zeit, die du so schaffst?
Ich habe knapp die 4 Minuten geschafft schon.
Ja, das ist krass. Also ich glaube, ich schaffe vielleicht knapp 40, 50 Sekunden, da wäre bei mir fertig. Aber du übst das ja auch regelmäßig, ne?
Ja, muss ja, hallo. Du warst ja heute Kegeln, habe ich gehört.
Bowlen war heute, das ist ein riesiger Unterschied. Aber ist okay, ja, mit meiner Familie heute mal die ersten Lockerungsschritte genießen können. Klar war alles mit Abstände und Mundschutz, aber ich glaube, für die Kleine war das wunderbar. Hatten einen schönen Familienmittag, würde ich sagen. Eine schöne Zeit, hoffen wir uns auch wieder bald für uns alle ein bisschen mehr. Aber wir haben ein paar aktuelle Informationen wieder von ein paar Kolleginnen bekommen, und zwar bei
Was passiert in der Barwelt?
Genau, was passiert in der Barwelt? Da haben wir diese Woche von der lieben Eileen aus der Sudermann Bar in Köln, liebe Grüße nach Köln, und vom lieben Giuliamo von der Dr. Pfeiffer Bar in Düsseldorf haben wir ein paar Wörter geschickt bekommen. Und ich würde sagen, das hören wir uns doch ganz kurz an, Andi, oder?
Hallo, mein Name ist Aline von Aswegen. Ich bin Bartenderin und Gastgeberin in der Sudermann Bar hier im Agnesviertel in Köln und bin etwas länger als ein Jahr dabei. Also eigentlich nur ein paar Wochen aktiv. Und dann kam Corona und dann wurde das Ganze so ein bisschen umgeschmissen. Was aber auch ganz cool ist, weil es waren super viele neue Herausforderungen und darin bin ich persönlich extrem gewachsen. Jetzt abgesehen vom normalen oder auch unnormalen Baralltag haben wir in der Pandemie Soul to Soul gegründet. Das ist unser Bottled Cocktail Lieferservice oder Shop. Und dadurch, dass unsere Chefs Dominik Simon und Felix Engels uns da alle mit einbezogen haben, haben wir irgendwie das Baby mitwachsen sehen. Das fing dann an mit solchen Sachen wie, was für Kartons bestellt man, was muss man überhaupt beachten? Irgendwie so Sachen, die Bartender an sich, womit wir überhaupt nichts am Hut haben. So, wir beschäftigen uns mal mit unserer Glasware oder Servietten oder Coaster oder keine Ahnung was, aber so DIN-Maße für Kartons. Wie dick sie sein sollen, was für Anforderungen wir an sie haben, war absolutes Neuland. Das hat man dann mit allem gemacht, mit Schrumpfkapseln, mit Etiketten, mit keine Ahnung was. Und das war irgendwie so ein Learning-by-Doing-Prozess. Mittlerweile sind wir eingegroovt, mittlerweile sauen wir nicht mehr den ganzen Laden mit Holzwolle zu, wenn wir packen. Wir haben ein System dahinter. Wir brauchen nicht mehr für ein Paket eine Minute, sondern wir sind relativ effizient geworden. Aber das war auch ein langer Leidensweg und wir sind, glaube ich, immer noch dabei. Aber es war auf jeden Fall super spannend, mal zu sehen, okay, was braucht man an Verpackungsmaterial? Nimmt man lieber fusselnde Holzwolle oder nimmt man Papiergeschnetzeltes oder nimmt man jetzt Hüllen, die man drumherum stülpen kann? Genau. Dazu darf ich auch noch meinen Senf dazugeben zu so ein bisschen Content- oder Marketing-Ideen, die wir für Soul to Soul haben, was auch super entspannt ist, weil unsere Chefs auch niemand oder keine Person sind, die einem sagen so, okay, das muss jetzt irgendwie klassisch und darf nicht anecken oder keine Ahnung was sein, sondern jede Idee ist willkommen, egal wie verrückt sie ist, egal wie lustig sie ist, sie darf unterbreitet werden und dann auch umgesetzt werden. Das ist auch super cool, was so Kreativität nochmal in einem anderen Bereich als nur dem Mixen oder das Erstellen von Cocktails angeht. Und sonst haben wir viele Kooperationen gemacht. Also wir haben Gewinnspiele gemacht. Zum Beispiel konnten wir jetzt nicht mal nur unter den Bars zusammenarbeiten, sondern was ich persönlich gemerkt habe, war, dass einfach auch die Zusammenarbeit, egal ob Gastro oder jetzt Einzelhandel, super cool funktioniert. Wir haben Gewinnspielaktionen mit Bringsel gemacht. Die sind hier in Köln lokal unterwegs und haben ein super cooles Sortiment und haben dann unsere Boxen als Gewinnspiel angeboten. Wir haben in Hannover mit Kaffeekränzchen ein Gewinnspiel gemacht. Die haben einen super coolen Merch, also Liebe-Digger-Liebe-Tassen, die wir dann mit einem Paket verschenkt haben. Und unsere größte Kollaboration im Moment ist das Craft Beer Corner. Mit denen zusammen machen wir ein Herrengedeck-Tasting. Das heißt, die stellen die Biere. Das sind so super funky Biere. Wir haben jetzt für die dritte Runde, haben wir gestern gerade probiert. Und da war da so ein Kokos-Karamell-Bier mit dabei. Beim letzten Mal war irgendwie ein super saures, himbeeriges Bier dabei. Und wir probieren ihn dann und stellen dazu entsprechend Mini-Cocktails her, füllen die ab und dann gibt's ein Live-Tasting. Vorher kommen die noch zu uns in die Bar und machen Videos davon, wie wir die vorstellen. Genau, und das ist ein anderer großer Teil, in dem ich persönlich mich im Moment in der Corona-Zeit so ein bisschen ausleben kann und einfach auch nochmal neue Seiten entdecke und nochmal was Neues dazu lerne. Und vielleicht nicht ganz so doll in diesem Corona-Loch versenke.
Hi, mein Name ist Guillermo Delgado Barantes und ich betreibe zusammen mit meinen zwei Kompagnons die Bar Dr. Pfeiffer in Düsseldorf. Die Bar Dr. Pfeiffer ist inspiriert an den Roman Die Feuerzangenbowle, dessen Autor aus Düsseldorf Bild stammt, genau den Standort, wo sich auch unsere Bar befindet. In unserer Bar geht es viel um Wissenschaft, generell das akademische Leben. Also es ist eine Konzeptbar und wir haben uns bewusst dazu entschlossen, unsere Bar in der Corona-Zeit zu gründen. Aber dazu erzähle ich euch bei Gelegenheit gerne mehr.
Super, vielen Dank, liebe Aileen, danke, lieber Guillermo, für eure Einspiele und wir freuen uns dann, bald bei euch an der Bar sitzen zu können. An der Bar sitzen können haben wir die Woche wieder in virtueller Form mit unseren lieben Gästen, lieber Andi, der typische Übergang. Wo waren wir denn diese Woche zu Gast und bei wem waren wir zu Gast?
Wir waren in Hamburg, lieber Michi.
Genau, wir waren in Hamburg, richtig.
Im Liquid Garden, oder?
Riesig im Liquid Garden, ist ein sehr geschichtsträchtiger Ort, wie wir ja erfahren haben. Also die
sehr drei, spannend.
Ja, die drei Kollegen sind ja jetzt die dritten Pächter, der liebe Charles, der Bennett und der Connor, die jetzt zu dritt das Liquid Garden betreiben. Und es war eine sehr spannende Situation, drei Kollegen mal zu Gast zu haben, auch da zu wissen, wie so ein Gespräch laufen kann. Die erste Hälfte haben wir bis zum Eingrooven gebraucht. Und ja, ich würde sagen, das hören wir uns doch gleich an, lieber Andi, oder?
Ich sage nur Gänsehaut-Moment.
Gänsehaut-Moment, genau. Aber bevor wir jetzt gleich zu unserem Gespräch kommen, was kommt denn jetzt noch, Andi?
Schon gewusst.
Mit Christos Baus. Genau. Und dann hören wir uns gleich wieder, wenn wir die lieben Gäste bei uns begrüßen. Viel Spaß und bis gleich.
Bis gleich.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Schon gewusst mit Christos Baus.
Hallo alle zusammen, hier ist wieder Chris von der Barschule Rostock. Auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen bei Ask Your Bartender. Im letzten Podcast hatte ich das ja bereits schon angekündigt. Wir unterhalten uns heute über das Destillieren und um genau zu sein über die unterschiedlichen Brennanlagen. Auf zwei Brennanlagen möchte ich dabei eingehen. Im Speziellen heute einmal angeschnitten das Column-Still-Verfahren, auch Coffee-Still oder Patent-Still genannt. Im Gegensatz zum Pot-Still-Verfahren wird beim kontinuierlichen Brennverfahren immer wieder neue Maische in den Brennkessel eingefüllt und so kann ohne Unterbrechung auch eine große Menge von Alkohol hergestellt werden. Und dabei ist nicht nur die Menge des Alkohols etwas, was deutlich schneller geht, sondern man kann beim Endprodukt, also beim Enderzeugnis aus diesem Verfahren heraus auch ein Alkoholgehalt von 94,8% erreichen. Bevor wir zum eigentlichen Brennvorgang kommen, es wird jetzt ein bisschen Englisch geredet, also englische Begriffe werden in den Raum reingeschmissen. Ich versuche das so wenig wie möglich zu halten, weil ich selbst kein Freund von den ganzen Anglizismen bin. Aber nichtsdestotrotz kommen wir da leider nicht komplett drum herum. Seid bitte nachsichtig. Der Brennvorgang beginnt mit dem Einfüllen der noch kalten, aber nicht zusätzlich erhitzten Maische, welche in den Destillationsprozess eingeführt wird. Die Maische wird in von außen entlang laufenden Rohren durch heißen Wasserdampf erhitzt. Am Boden der ersten Säule angekommen, wird die erhitzte Maische dem sogenannten Analyzer überführt. Der Analyzer ergibt den Destillateur mit seinen Glockenböden, indem die Maische mit heißem Wasserdampf weiter erhitzt wird, die hervorragende Möglichkeit, Geschmacksstoffe aus der Maische zu lösen und den gasförmigen Zustand wieder dem Rectifier zurückzuleiten. Ich möchte an dieser Stelle auf die Magie eingehen, die jetzt in der Herstellung passiert. Die zurückgeleiteten Gase werden in drei Gruppen unterschieden. Substanzen, die im Siedebereich des Alkohols liegen, werden über den Rectifier über mehrere Ebenen zur Mitte der Säule geführt. Einige von euch kennen auch den Begriff aus dem diskontinuierlichen Verfahren. Den Middle Cut, also der Trinkalkohol, seltener genannt Heart of the Run. Sämtliche Stoffe, die sich bei einer geringen Siedetemperatur bereits aus der Maische gelöst haben, das wäre im diskontinuierlichen Verfahren der Vorlauf, werden hiermit im Vorfeld schon einmal wieder dem Analyzer abgeleitet und aus dem Brennprozess herausgefiltert. Aber kommen wir zur eigentlichen Magie, der dritten Gruppe. Ätherische Öle zum Beispiel lassen sich nur bei sehr hohen Temperaturen von der Maische lösen. Jedoch können genau diese ätherischen Öle einen durchaus positiven Geschmack auf das spätere Destillat haben. An dieser Stelle möchte ich zum Beispiel einmal auf die orangen Noten in manchen Rums hinweisen. Diese Substanzen, also Stoffe, werden über ein eigenes Überleitsystem wieder in den Analyzer und der Maische zurückgeführt. Durch diese Herangehensweise kann man im kontinuierlichen Brennverfahren die Maische immer wieder nachfüllen und so ohne jegliche Unterbrechung destillieren. Zusammenfassend kann man sagen, dass man ein eher leichteres Destillat mit floraleren Noten durch das kontinuierliche Brennverfahren bekommt. Mein persönlicher Funfact des Tages: Das erste Rumhaus, welches sich bewusst gegen die Potstill-Tradition erwehrt hat, war Bacardi. Sie wollten einen leichten Rum herstellen und haben dafür genau das genommen: ein kontinuierliches Brennverfahren. Bis bald, meine Lieben. Passt auf euch auf. Euer Chris.
Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch wie immer hier zu unserer ersten Pause. Wie gewohnt möchten wir euch gerne an dieser Stelle auf unsere Ask Your Bartender-Phone-Nummer hinweisen. Ihr möchtet uns und unseren ZuhörerInnen erzählen, was bei euch in der Barwelt passiert? Ganz einfach. Schickt uns eine Sprachnachricht in Form von WhatsApp oder SMS an die 0041 7629 14843. Wir freuen uns auf eure Einspieler und hören diese natürlich in den kommenden Episoden. Kommende Episoden hören wir uns erstmal jetzt die neue Episode an mit dem lieben Charles, Bennett und Connor aus dem Liquid Garden in Hamburg und die Episode heißt Kreative Drinks mit grünem Daumen. Viel Spaß und bis gleich. Tschüss!
So, ich habe mich hier wieder zurück hingesetzt vor meine Kamera, vor mein Mikrofon und der Michi kommt hier auch schon angerast. Michi, bist du parat für unsere Gäste?
Klar, ich bin bestens bereit. Und du?
Ja, ich glaube, heute sind wir in Unterzahl. Ich glaube, das erste Mal nach knapp über 30 Folgen.
Ich bin ja froh, dass ich heute im Reden unterstützt werde von unseren Gästen heute. Dass ich nicht alles alleine reden muss heute, haben wir ja drei liebe Kollegen hier heute bei uns, die nachher an die Bar kommen. Ich freue mich sehr. Aber Hamburg, haben wir ja schon gesagt, sind wir wieder heute. Du kennst dich an Hamburg bestens aus, ne?
Ja, besser wie du, glaube ich.
Ja, Fremdenführer. Zeigt euch mal so ein bisschen, was in Hamburg passiert. Aber bevor wir hier weiterreden, wir kommen ja die drei Gäste gerade rein. Sagen wir mal hallo zu Charles, Bernhard und Connor. Grüß euch.
Hallo zusammen.
Moin, moin.
Guten Tag.
Moin, hallo.
Also mal gucken, wie das heute klappt. 5 Stimmen, eine Tonspur, wird bestimmt lustig. Das Ergebnis hört ihr jetzt. Ihr Lieben, wie geht's euch denn?
Gut, vielen Dank. Wir freuen uns, dass wir bei euch sein dürfen. Vielen Dank schon mal für die Möglichkeit, für die Einladung. Uns geht's gut. Wie geht's euch?
Also uns geht's auch gut. Wir sehen, ihr seid schon schön am Sekt oder Champagner oder was trinkt ihr Schönes?
Ein schöner Riesling von der Mosel. Ah. Naturbelassen, weiser Künstler. Wirklich toller Tropfen. Sehr smooth.
Doch, doch.
Kann man nur empfehlen. Aber wir trinken ihn aus Champagnergläsern heute.
Okay. man gönnt.
Wir haben alles aufgekauft, was es davon noch gab. Also bevor ihr fragt, so, den gibt es so bei uns.
Die letzten drei Flaschen bei euch in der Kühlung. Sehr gut. Nee, super. Wir sind echt froh, dass ihr da seid. Wir hatten ja schon mal die Freude, euch vor wenigen Folgen mit einem kurzen Einspieler bei uns zu haben. Und das fand ich persönlich so cool, zu dachten, hier, die Jungs müssen wir doch mal länger bei uns haben, um mehr von euch zu erfahren.
Gesagt, getan,
genau. Normalerweise machen wir das so, dass ihr euch kurz vorstellt. Ich würde sagen, das machen wir direkt eine Fragerunde, weil bei drei Vorstellungen ist die Folge wahrscheinlich schon vorbei. Deswegen, Andi, schieß nochmal die Fragerunde, würde ich sagen. Genau. Lieber Charles, lieber Bennett, lieber Connor, so, das machen wir heute jetzt einmal, nicht andauernd, sonst ist das immer ein sehr langes Gespräch. Normalerweise, wie ich schon gesagt, bitten wir unsere Gäste, sich kurz vorzustellen, aber am besten machen wir das auch jetzt, dass mal jeder vielleicht so kurz von sich erzählt, wie er heißt, wo er herkommt, wohin er geht und ja, einfach mal gucken, wo das Gespräch dann hinläuft. Schauen wir mal. Also, Charles, magst du anfangen?
Ja, fange ich einfach mal an. Die Barszene und ich haben uns so vor 3 Jahren leben und lieben gelernt, sage ich jetzt mal. Und zwar fing das alles bei mir eigentlich eher aus dem Zufall an. Ich wollte eigentlich als Kellner mich in meinem Restaurant bewerben und wurde dann da aber an die Bar geschleust, weil es nicht genügend Barleute gab. Und ja. Hab dann aber schnell irgendwie für mich gemerkt, dass mir das doch ganz schön Spaß macht. Und wollte dann irgendwie noch mehr in dem Restaurant, sage ich, das waren es mehr so Cocktails auf Low-Low, die wir da zubereitet haben. Es waren eher so ein bisschen Saft zusammenschubsen. Okay. Hat mir aber trotzdem Spaß gemacht und hat irgendwie so dieses Feuer entfacht für mich damals. Und dann bin ich von da irgendwann ins Chambre Basse gewechselt, weil ich irgendwie Lust hatte, doch noch ein bisschen mehr zu lernen. Mhm. Und da war Martin Siegmann, der bis heute noch so ein bisschen mein Mentor ist. Und der hat mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und hat mir gezeigt, dass das doch schon ziemlich Spaß macht, wenn man sich mit der Materie ein bisschen auseinandersetzt. Und hat mich gepusht. Und dann kamen irgendwie so die ersten Cocktail-Competitions dazu, wo dann zum Beispiel auch die Chloe Merz hat da gewonnen. Das war die Patron Perfectionist. Da haben wir uns das erste Mal kennengelernt und danach habe ich so ein bisschen Feuer gefangen und habe irgendwie gesehen, das macht schon ziemlich Spaß und sich wirklich dann deep damit auseinandersetzen und das erste Mal Cocktails kreieren. Und das war sehr cool. Von da an ging es dann irgendwie so ein bisschen bei mir los, dass ich dann in die Barwelt mehr rein wollte und hatte dann das Glück, ich habe meine Ausbildung zum Eventmanager zeitgleich gemacht. Und musste dann irgendwann ein Praktikum absolvieren. Das habe ich bei der About Brand Communication gemacht. Und die hat zum Teil auch diese Competitions veranstaltet. Also die Patron Perfectionist, die Bacardi Legacy. Ich habe bei beiden Competitions mitgemacht. Und da hat dann irgendwie alles ganz gut zusammengepasst, dass ich dann irgendwann da im Unternehmen angefangen habe. Und war für 1,5 Jahre dann auch da. Und habe dann irgendwie in der Barszene dann aktiv mitgewirkt, Veranstaltungen zu machen, bei der BCB mitgewesen und so ein Kram. Und das war dann irgendwie so mein Weg in die Barszene rein und mich so ein bisschen da rein verliebt. Nach dem Chambre Basse hat es mich dann irgendwann ins Tipsy Baker verschlagen. Da hat Bennett mich so ein bisschen abgeworben, muss ich ehrlich sagen.
Zu mir kam er.
dann haben wir da, ich weiß gar nicht, knapp ein Jahr zusammen gearbeitet.
Ja, 1,5, ja.
Sowas. Ja. Mhm. War eine schöne Zeit, war richtig witzig, geiles Team wirklich gehabt. Und von da hat uns irgendwie so unsere Reise zusammen begleitet. Und
jetzt sind wir hier.
Genau, jetzt sind wir hier.
War der Fehler? Nein, Quatsch.
Das war der Fehler, jetzt werde ich nicht mehr los. Ja, das stimmt.
Und so ursprünglich her, jetzt vor der Gastronomie, was war so da so dein Beruf?
Oh, war ein bisschen von allem dabei. Also ich hatte irgendwie, witzigerweise wollte ich Grafikdesigner werden. Das hat gut funktioniert. Auch die Screen-Designer-Ausbildung habe ich damals abgeschlossen, da habe ich Praktikas gemacht. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, ich habe eine Rot-Grün-Schwäche, also ich bin farbenblind.
Okay.
bis zu einem bestimmten Punkt war es so, hey, easy, passt alles. Und dann irgendwann so im Praktikum war es dann so, Charles, kannst du mir das nicht nochmal in Grün ausspielen? Ich war so, wieso? Stimmt doch alles. Naja, und dann irgendwie so gemerkt, oh, fuck, ist doch ein bisschen mehr als eigentlich erwartet. Und mit viel auf dem Bildschirm starren wird es bei mir auch immer ein bisschen schlimmer. Und irgendwann war dann irgendwie auch nach dem Praktikum, das war auch nicht so geil, war bei mir so irgendwie so, vielleicht doch nicht ganz die Richtung. Und dann hat es Connor und mich nach Australien verschlagen. Das ist jetzt auch schon 2014.
Mittlerweile fast 6 Jahre, ja.
Genau, so. Und in Australien haben wir uns da so ein bisschen durch die Gastronomie geboxt, irgendwie so Jamie Oliver waren wir beide Kellner im Restaurant und Connor war dann irgendwann später im Burgerladen, Restaurantleitung dann noch. Und da kam irgendwie so wieder so ein bisschen die Liebe zur Gastro. Ja. Und damals, vor diesen 6 Jahren, haben wir uns gesagt, oh, ich glaube, das wird unser Plan auf früher lang. Entweder ein Restaurant oder Bar oder sowas in die Richtung, aber Gastro. Und seitdem ist dieses Feuer entfacht und wir haben halt irgendwie beide, naja, sind unseren Weg eingeschlagen, dass wir hier hinkommen, wo wir jetzt hier heute sind.
Ja. Aber es ist auch echt irgendwie cool zu sagen, bei uns ist eine Branche, kannst du echt sagen, komm, wir packen unsere Koffer auf nach Australien. Irgendwie
man findet immer einen Job, das ist das Coole wirklich. Egal, wo du hingehst.
All around the world.
Egal, ob Kellner, Bartender, whatever.
Bisschen wie Tauchlehrer.
auch möglich. Ja. Generell kann man sagen, Charles Conner, ihr könnt es schon länger und Bennett kam halt eben dann durch die Zusammenarbeit dann dazu.
Ja, also Conner und ich kennen tatsächlich unser ganzes Leben schon. Wir waren zusammen im selben Kindergarten, wir sind in derselben Straße aufgewachsen. Conner hat in der Hausnummer 5 gewohnt, ich in der Hausnummer 10. Und das auch gefühlt unser ganzes Leben. Und also seine Mom ist gefühlt auch wie meine zweite Mom. Und irgendwann war sie dann so, ja, Charles, ich zieh aus, du kannst mein Zimmer haben. Das ist jetzt 7 Jahre her. Ja. Also wir wohnen auch seit 7 Jahren zusammen und wir sind so ein bisschen unzertrennlich und sind sehr froh, dass Bennett irgendwann mit dazugekommen ist.
Ich wohne aber nicht bei den beiden.
Noch
ich
nicht. Ich wohne eher bei Bennett.
Ich nehme bald. Nee, aber es ist eine schöne Geschichte, finde ich mega cool. Also wenn man auf so eine lange Männerfreundschaft zurückblicken kann. Wie alt seid ihr jetzt alle so, hier, wenn man so am Tisch sitzt?
Bennett ist der Älteste.
Ja, ich werde jetzt 35, was aber eigentlich ein schönes Alter ist.
Hab's gelutscht.
Ich bin 28, werde 29.
Und ich bin 27.
Okay, ich bin 41, super. Fertig für heute, danke.
Jo, danke.
Alle noch jung. Ja, danke, tschüss, gute Nacht. Okay, super, Mitte. Danke für den kurzen Einblick schon mal bei dir, Charles.
Sehr gerne.
Bennett, magst du vielleicht so ein bisschen kurz was über dich erzählen, dich ein bisschen vorstellen?
Klar, ich bin in Berlin geboren, tatsächlich gebürtiger Hauptstädter und bin dann nach Hamburg gegangen zum Studio, also fürs Studium, habe hier Schauspiel und Film studiert und da ist natürlich dann auch der Weg in die Gastro nicht mehr weit, weil jeder Schauspieler irgendwie auch Kellner und Bartender ist. Das heißt, auch also mich hat es dann irgendwie hinter die Bar verschlagen. Ich bin durch Zufall quasi ans Cocktailmixen gekommen. Ich habe in der Systemgastronomie gearbeitet, erstmal als Kellner, war da sehr schnell irgendwie ganz gut irgendwie, habe schnell Verantwortung bekommen und das Trinkgeld und der schnelle Lohn hat natürlich auch irgendwie sein Übriges getan. Das war klar, dass das irgendwie Spaß macht. Und dann hier war einfach dann so ein verrückter Grieche, der irgendwie so ein paar Cocktails gemixt hat und der ist in Urlaub gefahren, hat gesagt, wer hat Bock da drauf? Und ich habe gleich die Hand gehoben und gesagt, jo, habe ich Bock drauf und konnte dann Cocktails mixen, wie man, naja, so Kai Perinha, Sex on the Beach, Tequila Sunrise, wo man damals noch dachte, okay.
Die Klassiker.
Genau, und so hat das eigentlich angefangen und habe dann, war dann im Harms und Schacht. Mit Till damals noch, das war eine coole Zeit, habe immer mehr Verantwortung bekommen und durfte immer mehr Cocktails mixen und dann hat ein sehr guter Freund von mir, Max, der mittlerweile jetzt auch irgendwie im Bootshaus ist, der gesagt,
Grüße gehen raus
an dich, Max, gesagt, du, ich bin da gegenüber vom Casino, da hat eine Bar aufgemacht, Tipsy Baker, das ist genau dein Ding, guck mal, ob das was für dich ist und ich bin damals in ein sehr geiles Team da gekommen und hatte da direkt Bock. Hab dann auch da irgendwie mehr Verantwortung bekommen, bin dann Barchef, Barmanager geworden, war dann da 2 Jahre, hab das Tipps hier mitgestaltet und hab dann die beiden Jungs irgendwie auf der BCB kennengelernt und hab die beiden eigentlich so kennengelernt, wie man einen guten Freund kennenlernt. Das hat irgendwie gleich gepasst und man zieht irgendwie 3 Tage um die Häuser. Voll fröhlich. Also von der ersten BCB haben wir tatsächlich, glaube ich, nicht ganz so viele Seminare mitgenommen, sondern eher viele Kater. Aber da war gleich klar, irgendwie, man hat den gleichen Nerv und man trifft irgendwie auf den gleichen Spirit. Und so hat sich das dann durchgezogen, bis wir gesagt haben, hey, das passt so gut. Charles kam dann sowieso zu mir und wir ins Tipsy. Also ich bin dann halt erstmal nach der BCB und wie war ich dann Stammgast im Chambre Bass, wo Charles noch gearbeitet hat. Und dann
Blicklöse Vieux Carré.
Genau, ich kam rein und habe mein Vieux Carré hingestellt bekommen. Tatsächlich, das war natürlich ein Bonus. Und genau, dann halt auch super oft Gast gewesen im Salt and Silver bei Connor, was er natürlich gleich nochmal erzählen wird. Und dann war klar, das funktioniert so gut, wir wollen irgendwie was zusammen machen.
Ja.
Und so haben wir uns zusammengefunden.
Ja, es ist halt irgendwie echt schön. Also wir hatten ja schon mal jetzt den Daniel Hammer schon mal zu Gast vor 2 Episoden. man merkt halt echt, dass Hamburg doch schon so eine kleine Gastrofamilie halt irgendwie ist, gell? So alle treffen aufeinander und irgendwie jeder kennt jeden.
Ich glaube, es wechselt tatsächlich ganz viel. Also es gibt immer so eine Grundfamilie, glaube ich, und die wechseln immer mal wieder woanders hin. So, man kennt sich schon, was aber total schön auch ist, weil dadurch wird es total familiär und man weiß eigentlich immer so ein bisschen, was die anderen machen. Also ab einer gewissen Qualität, sage ich mal, der Gastronomie, findet man sich immer wieder in den Läden und das ist total schön, weil man kommt immer hin und hat gleich Anschluss und man hat gleich irgendwie so ein freundschaftliches Verhältnis miteinander und ja, der Gastro-Shot ist, glaube ich, überall ein kleines Gesetz, also von daher, das macht schon Spaß und auch die Industrie vor allen Dingen, auch, also gerade die in Hamburg, ist nochmal sehr viel familiärer, weil man auch natürlich da die Leute eher kennt und auch deren Entwicklung immer verfolgt und die auch die eigene Entwicklung verfolgen und dadurch hat man, glaube ich, einen ganz geiles Netzwerk, was cool irgendwie...
Zusammenschluss auf jeden
Fall. Genau, absolut.
Also ich war letztes Mal in Hamburg so irgendwie für einen kleinen Barfly, war so vor 3 oder 4 Jahren und ich finde es echt eine coole Stadt, das muss ich echt sagen. Also ich wollte ja letztes Jahr im Februar nochmal hin, aber naja, war dann schwierig halt, ne? Also wir wissen ja...
Ja, nicht der beste Moment gewesen.
Aber holen wir nach. Wir haben eher Wetter, als wir mit dem lieben Arne, dass wir nach Hamburg kommen und eine Bartour machen, dann freuen wir uns schon sehr auf die Stadt selber.
Wir warten auf euch.
Absolut.
Ich glaube, das wird Spaß machen.
Machen wir auf jeden Fall. Also liebe ich. Generell 2 Fragen, die du bestimmt immer gestellt bekommst. Erstmal die erste ist Systemgastronomie. Was heißt Systemgastronomie? Was war denn so dein Ursprung gewesen?
Aber das war tatsächlich ein ganz schlimmes. also genau so, wie man sich das vorstellt. Ein riesen Arenal, 1500 Leute am Wochenende und dann so schön die Schicht in der Diskothek noch bis morgens um 5 und dann 2 Stunden geschlafen, um dann wieder das Frühstücksbuffet aufzubauen. Also das kann man auch nur machen, wenn man irgendwie 20 ist und richtig Bock hat. Sonst Kraftwerk Relax, also ganz, ganz verrückte. Ganz verrückte Gastronomiestätte. Aber so, ja, wie man sich das vorstellt. Genau. Ich möchte auch nicht wieder hin zurück. Also fragt nicht viel nach. Ich meine, das habe ich eigentlich gestrichen aus meiner Erinnerung. Schon
durch das Thema. Endlich verarbeitet jetzt. Kommt alles wieder hoch.
Kommt alles hoch.
Genau. Die ganze heute Nacht hat er wieder Albträume.
Wieder eine Stunde beim Therapeuten. Danke.
Und verrückten Griechen, der wieder sagt,
Ja, das ist ja auch gut. Nee, also wirklich auch so mit so Strohhütte, weißt du, so mit so Bambus davor. Also so ganz schlimm. Aber ja, ich bin... Ja.
Auch Schirmchen im Cocktail?
Ja, klar.
Ohne also macht auch keinen Register. Spaß.
Und umso mehr Obst, desto besser.
Ja, doch. Mit den langen Spießen und dann auch so 10 verschiedene Obstsorten drauf.
Du wirst lachen. Ich bin zum Markt gegangen und habe die von der Ananas die Dinger geklaut. Diese da oben.
War das von deinem Chef so aufgetragen?
Ja, also die mussten halt irgendwo herkommen. Aber die haben ihren Weg in den Drink gefunden. Also das war schlimm.
Sehr schön.
Lassen wir das jetzt?
Ah, da kommt eigentlich die nächste Frage, Charles. Wer trinkt denn Cocktails ohne Schirmchen? Also bitte.
Ja, stimmt. Also im Liquid Garden gibt es auch nur Cocktails mit Schirmchen. Wir haben da ein buntes Arsenal an Schirmchen.
Sehr gut.
Das darf ich noch nicht verraten, ist zu früh. Sorry.
Zuerst gehört bei SK Bartender, sehr gut. Aber jetzt die richtige Frage, die schon mehrmals kam. Hat man dich irgendwo schon mal Schauspielern sehen?
Ah, die kennt man, die Frage.
Natürlich, die war ja auch jetzt zu erwarten dann, ne?
Ja, es gibt tatsächlich furchtbares Material. Also es ist ungefähr, so, hat's ungefähr so angefangen wie auch mein Weg in die Gastronomie tatsächlich. Es gibt nichts Bekanntes. So, ich habe ein paar Sachen für den NDR gemacht, für Sachen für den ZDF und so. Also das ist jetzt aber auch schon ein bisschen. Das ist jetzt aber auch schon ein bisschen her tatsächlich. Weil ich ja vor 3 Jahren, also mittlerweile schon fast viel durch mit Corona, das verschwimmt ja immer so, was vor 2,5 Jahren war, war es jetzt auf einmal schon vor 3,5 Jahren und 4 Jahren, verrückt, meinen Weg in die Gastro Vollzeit gefunden, weil ich meine Auszeit brauchte von dem Ganzen. Ich wollte eigentlich eher was Eigenes machen. Ich war ein bisschen müde, diese ganzen Bewerbungen etc. zu machen. Ich wollte eigentlich immer eher Spielfilm machen. Das war nicht ganz so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe, tatsächlich, weil die deutsche Filmlandschaft, eher...
Schwierig ist.
Müßig ist, schwierig, genau, ist ein gutes Wort dafür, schwierig ist, passt, trifft es ganz gut. Und wollte eigentlich eher irgendwie, was anderes machen. Und das habe ich nicht so gefunden und habe gedacht, okay, bevor man sich jetzt weiter verbrennt, gehe ich einfach erstmal in die Vollgastro und versuchte. Sven Sudeck hat das mal ganz schön beschrieben. Sven Sudeck hat mal über mich gesagt, der gelernte Schauspieler, der hinter dem Brettern, hinter dem Tresen seine eigene Bühne gefunden hat. So, also das war, ja.
Bretter, die Welt bedeuten, anders.
Genau, Bretter, ja, genau, das war das, was ich meinte.
Ich helfe dir, kein Problem. Aber ich dachte, kommt eher sowas wie, ich war mal die Wasserleiche bei Tatort 25 Hamburg.
ich würde es dir nicht sagen, selbst wenn es so gewesen wäre.
Ich finde die Folge. Aber warte mal ganz kurz.
Morgen auf Instagram.
Hast du uns irgendwas vorenthalten? Also so ein paar ZFNDR, das habe ich noch nicht gehört.
Jetzt Ruhe. Ich glaube, wir müssen auch noch ein bisschen Recherche
betreiben. Conor. So, kommen wir zu dir.
Ja, super, vielen lieben Dank. Conor, du sitzt ja schon lange brav da und hörst zu. Magst du mir das über dich erzählen?
Fangen wir doch ganz von vorne an. Ich würde sagen...
Ich wurde geboren, Entschuldigung.
mein Weg in die Gastro wurde so ein bisschen durch meine Eltern geebnet. Damals hatten wir ein sogenanntes Partyschiff, auf dem viele Partys stattgefunden haben und wo natürlich auch eine Bar vorhanden war. Und Bennett hat es vorhin aufgegriffen, der Drink Caipirinha wurde damals sehr oft verarbeitet, zubereitet. Und da fing das Ganze an. Damals war ich noch 8 und dann hat sich das so ein bisschen
Leben durchgezogen.
Ich habe das früh in die Wiege gelegt bekommen, habe das früh mitbekommen und von da an aus habe ich so ein paar Stationen durchlebt. Es hat angefangen, sag ich mal, während des Abis noch beim Italiener klassisch irgendwie ein paar Schichten
gemacht. Oh, die Espresso-Bar, stimmt.
Richtig, da habe ich dann damals schon hinter der Bar die Aperol Spritzes und so weiter, was es damals schon gab, gemacht. Und dann so richtig fing das Ganze in Australien an, muss man sagen. Charles hat es vorhin schon gesagt, bei Jamie Oliver sind wir dann beide gelandet. Ich habe das Ganze dann wirklich ein halbes Jahr komplett durchgezogen. Bin von da aus dann in die nächste Managementposition sozusagen geschlittert, habe die dann irgendwie 9 Monate gemacht und bin dann von fortan immer wieder weiter in diesen Positionen gelandet und dann zuletzt, also auch die Systemgastro danach noch hier in Deutschland durchgelebt, damit man irgendwie alles nochmal gemacht hat, die Erfahrung. Und dann zu Letzteres im Salt and Silver gelandet und das Ganze irgendwie 2 Jahre lang begleitet, dort die Bar komplett irgendwie durchlebt. Ösi ist dort mein Mentor, der vor aus dem Lillian gekommen ist, dadurch dann durch ihn die BCB kennengelernt, der mich dorthin gescheucht hat sozusagen, dann Bennett kennengelernt, dann alles über die Bar lieben und kennengelernt, dann nochmal den Service-Aspekt weiter durchgeboxt und mich dann noch mal viel mit Weinen beschäftigt. Habe dann irgendwie noch den anerkannten Berater für deutsche Weine gemacht oder durfte ich durch die Jungs kennenlernen. Und dann fing es irgendwann an, dass wir 3 gesagt haben, naja, irgendwo brennt es wirklich noch in unserem Herzen. Wir wollen was Eigenes machen. Und dann kam Schlag auf Schlag irgendwie. Bennett, Charles und meine Wenigkeit haben dann irgendwie monatelang schon das ein oder andere Konzept ausgeklügelt, bis wir dann wirklich beim Liquid Garden gelandet sind. Aber das erzählen wir, denke ich mal, später nochmal genauer, wo wir dazu gekommen sind.
Wie ist eigentlich für Jamie Oliver zu arbeiten?
Den haben wir ihn gesehen einmal? Ich weiß
den gar haben nicht. Wir niemals kennengelernt, nee. Aber es war, ich sag mal so, man hatte eine Menge zu tun. Also es war ein sehr hochfrequentiertes Restaurant in Sydney damals.
Und also auch auf hohem Niveau, muss ich wirklich sagen.
Ja, also es gab keine Pausen während der Schicht. Es wurde im Vorfeld immer alles geklärt. Und danach war es ready, set, go. Und danach war man für gefühlte 4-5 Stunden einfach in seiner Zone und hat das gemacht, was man am besten konnte. Und irgendwie, das war Gastgebertum. Wirklich am
Aber es war wirklich eine gute Schule irgendwie, so gerade in dem Gastgebertum. Man wurde da auch gut ins kalte Wasser reingeworfen. Irgendwie eine Sache, die mir irgendwie super in den Gedanken hängen geblieben ist, ist, mein Englisch war zu dem Zeitpunkt noch verbesserungswürdig. Es war noch room for improvement, würde ich sagen. Und wir sind immer vor jeder Schicht, bevor sie begann, zusammen an einen Tisch gekommen mit dem ganzen Team. Da war dann die Köche da, der Restaurantleiter, Manager etc., die Kellner. Und dann wurden diese 3 Gerichte dann immer, die es quasi als Specials gab, irgendwie vorne auf den Tisch gelegt. Und dann wurden immer die Kellner nacheinander zufällig rausgepickt und die sollten dann einem dieses Gericht verkaufen. Und die haben dann natürlich alle richtig losgelegt. Und am Anfang war mein Englisch auf jeden Fall noch nicht so gut. Das hat mich so getriezt, dass ich war, okay, du musst das jetzt auch lernen, weil wenn du das nächste Mal, du musst es quasi dem ganzen Team verkaufen. Wie würdest du dieses Menü, weil es wurde nirgendwo runtergeschrieben, du musstest es immer im Kopf haben. Ja. Und das war irgendwie so eine Sache, wo ich sage, ey, das war auf jeden Fall sehr gut irgendwie auf unserem Weg. Und
ich glaube, das war wirklich so zu sehen, das war die prägendste Schule, weil da, es war gefordert abzuliefern. Und wenn man es nicht getan hat, dann hat man halt underperformed und man war mit sich selbst auch nicht zufrieden. Also ist man nächsten Tag hingekommen und hat gesagt, okay, whatever, also egal, was es heute von mir abverlangt, ich gebe mein Bestes, um wirklich in dem Pack von Leuten, wo wir dort waren, wirklich einfach das Beste zu geben und dem Gast das zu geben, was er wollte. Und das war wirklich einfach eine Erfahrung und die haben wir denen hoffentlich geliefert.
Spannend, Gold- und Silberzeit auch, ist ja auch in Hamburg ein Riesenthema, glaube ich, die haben recht viel die letzten Jahre da bewegt.
Ich bin da reingerutscht.
Das ist auch alles
Charles hat das Buch von Salt and Silver damals bei seiner letzten Station irgendwie geschenkt bekommen. Dadurch war ich super heiß auf Salt and Silver, habe mich dann entschlossen, da zu bewerben und wurde dann wirklich tatsächlich angenommen. Habe angefangen mit 2 Schichten die Woche, irgendwie eine Vorbereitungsschicht, einmal die Woche Service hinter der Bar. Ja. Da war ich jetzt aber noch nicht irgendwie der super Barmann, sagen wir mal so.
Noch nicht.
Hab dann aber eine gute Schule durchlebt und habe wirklich irgendwie alles gelernt, von jede Woche eine Schulung am Mittwoch und am Dienstag Vorbereitung, am Freitag Schicht. Und bin dann ganz schnell irgendwie in 5 Tage die Woche reingerutscht und durfte dann den ganzen Apparat kennenlernen, habe die Bar irgendwie aufgesaugt und alles lernen wollen, was nur ging. Und war dann innerhalb kürzester Zeit, weil dann das zweite Restaurant kam, irgendwie in leitender Position in der Bar, in der Streetfood-Bar. Und durfte das Ganze dann für Üsi weiterführen.
Ja.
Und habe das Ganze dann 9 Monate lang gemacht, bis meine Stärke, sage ich mal so, liegt dann eher im Service, weil ich die früher schon ausgelebt habe. Durfte dann ins Restaurant wechseln und dann nochmal mein ganzes Know-how irgendwie im Service beweisen. Und habe dann dort im Service wirklich als leitende Funktion das Ganze mit auf Vordermann gebracht. Mir alle Weine von A bis Z irgendwie ja, eingebrannt,
eingetrunken,
sagen wir es mal so. Und habe da wirklich immer noch eine Familie kennengelernt, immer noch sehr gute Freunde von mir. Und
schöne Grüße ja, an Salt and Silver an der Stelle.
Grüße an alle. Ja,
Tobi,
nee, war eine sehr schöne Station in meinem Leben. Und die würde ich auch nicht missen wollen und habe sehr viel gelernt. Ja. Aber irgendwann muss man halt auch irgendwie sagen, wenn es am schönsten ist, soll man ja irgendwie bekannterweise gehen. Und ja, das haben wir dann getan oder habe ich dann getan. Und das ist dann zum März letzten Jahres passiert. Und seitdem bin ich jeden Tag mit Bennett und Charles zugange.
Ja.
Das also sage ich jetzt
lieber meint er positiv. Das kann vielleicht gerade nicht. Das ist schön, dass er mit uns ist.
Ja, ja. Ich wollte eben sagen, wer von euch lernt am meisten darunter? Aber du hast ja eine schöne Vorlage ein bisschen gegeben. Dann hast du dich entschieden zu gehen. Jetzt sitzt ihr 3 bei euch gerade in der geplanten Bar im Liquid Garden. Wie kam es wirklich so konkret zu der Idee? Es kam zwar das Wort, irgendwie die Leidenschaft war da, es hat innerlich gebrannt. Aber wer hat die Idee wirklich jetzt von euch auf den Tisch gebracht? Komm, wir machen was zusammen.
Gute Frage, das muss ich auch gerade mal selbst überlegen.
Also ich glaube, es war tatsächlich eine Schnapsidee auf der BCB 2018.
Genau, es war also da, genau.
Und man hat es auch betrunken gesagt, aber auf nüchtern hat es sich immer noch gut angehört. Ich glaube, das war so ein bisschen das Problem. Aber von wem die Idee kommt, ich kann mir vorstellen.
Ich weiß es nicht mehr genau.
Du kommst immer mit den Ideen.
Ich glaube, es war der Zeit geschuldet. Also wir kannten uns irgendwie schon gefühlt 1,5 Jahre. Die beiden Jungs in einer Bar zusammen, ich die natürlich jeden Freitag besucht. Und dann kam komischerweise das Jahr 2020.
Ja, und wir haben also
das Millennium, also so irgendwie neue Dekade.
Ja, neue obwohl das fing noch 2019 an. Das war am Ende 2019. Ja. Da
wir haben über viele Konzepte gesprochen tatsächlich. Wir haben gesagt, wir wollen irgendwie was machen zusammen. Und dann waren wir auch aus 1, 2, 3, dann waren irgendwie 3 Konzepte da. Und dann war es auch irgendwie so, Ich weiß nicht mehr, wie es irgendwie zustande gekommen ist, also wer genau den Anfang hatte. Auf jeden Fall waren diese Konzepte da und irgendwann war eins da, wo wir gesagt haben, hey, das machen wir. So, und das ist cool. Lass uns das machen. Hatten auch irgendwie schon eine Location überlegt und so. Und dann war es, ich weiß noch, wie Connor und ich tatsächlich so, okay, scheiße, wir kündigen jetzt unseren Jobs, geht es los. So, und dann kam Corona. Also was genau so passiert. Und dann war so, oh, okay, warte mal, Kommando zurück. Wir machen das jetzt noch nicht. Und dann kam ich mit einer dummen Idee. Also was heißt eine dumme Idee? Also, es war auf jeden Fall eine Schnapsidee und habe gesagt, gut, ist Corona, wir können nichts machen. Es ist quasi Prohibition. So, es ist so, Leute können nicht rausgehen und können keinen Whisky Sour trinken. Das müssen wir jetzt machen. Wir machen jetzt einen Cocktail-Lieferdienst. Und die beiden Jungs hatten gar keinen Bock drauf. So, Charles hat mir tatsächlich vorgerechnet auf Papier, dass wir damit kein Geld verdienen werden. Und dann habe ich gesagt, naja, ich mache es mit euch oder ohne euch. Und dann haben die beiden gesagt, na ja, klar, dann mit uns. Dabei. So, und dann haben wir verrückterweise irgendwie für unsere Freunde und Familie und alle, die uns kannten, Cocktails aus meiner Küche geschickt. Das war sehr abenteuerlich und haben tatsächlich 3 Monate diesen Cocktail-Lieferdienst gemacht. Dann Chief Brody, schöne Grüße an Felix und Pegan und Miri an der Stelle.
Vielen Dank.
Die uns da einfach schalten und walten haben lassen tatsächlich. Ja. Und dann kam es über einen sehr guten Kontakt in der Industrie, dem wir dann tatsächlich Cocktails geliefert haben, der wusste, hey, ihr wolltet doch eh was machen, ich hab da was. Und da gibt's einen Laden über meines Freundes, Ex-Freundin und wie das immer so passiert.
Über 8 Ecken. Und
so. Genau, über ein paar Ecken Vitamin B. Und dann haben wir es uns angeguckt, uns gleich verliert und gesagt, let's go, das machen wir. Und jetzt sitzen wir im Liquid Garden. Also so ist es tatsächlich passiert.
Ja.
Okay, cool.
Ungefähr genau ein Jahr
her. Das Ganze ist wirklich fast genau ein Jahr her.
Genau. Ja, actually. Ja. Also im Mai letzten Jahres haben wir uns die Location jetzt erstmal angeguckt.
Ja. Ja, genau. Und jetzt sitzen wir hier, alles ist fertig und warten darauf, dass wir aufmachen dürfen.
Ja, das ist mega spannend. Also generell, wer hat ein Recht gehabt, du oder das Papier?
Ich hatte recht.
Das Papier hatte recht. Das Papier hatte recht. Wir haben nichts verdient.
Aber wir hatten richtig Spaß. Ich muss ehrlich sagen. Wir waren, okay. Dieser Keller tat uns, glaube ich, eigentlich gut. Es war Hochsommer. Chief Brody, geiler Laden auf jeden Fall. Da war früher das Charme Bass nämlich drin. Ja. Das durften wir nutzen. Das war super cool. Die haben uns auch den Arsch gerettet. Aber im Hochsommer 3 Monate lang in diesem Keller, das hat
Spuren hinterlassen.
Das war Klaustrophobie, oder?
Ja, aber wir hatten Spaß, also wirklich, ich habe selten irgendwie, es war wie eine Klassenreise.
Actually. Genau, es war, und das Schöne ist an der ganzen Geschichte eigentlich, dass wir seit einem Jahr uns halt jeden Tag aufeinander hocken.
Und wir haben uns noch nicht die Köpfe eingeschlagen.
Genau, und das ist so ein gutes Gefühl für alle von uns, weil wir wissen, okay, das funktioniert.
Ja,
so.
Ja klar, ja, eine gute Basis.
Ja, was mich mehr interessieren würde noch, ihr habt 3 verschiedene Charakter, wie kommt man auf ein Konzept?
Boah, Mann. Oh. Das war nicht immer ganz easy. Also,
naja, das.
Also, wir haben schon immer dieselbe Vision gehabt.
Genau. Also, ich glaube, jeder hat so sein Steckenpferd. Und was uns alle 3 verbindet, und das ist das Wichtige bei der Frage, dass wir alle im Vordergrund gestellt haben, dass wir gerne Gastgeber sein wollen. So, das heißt, der Gast stand immer im Vordergrund. Das war schon mal für uns alle 3 klar. Dann, es ging immer um Qualität. Wir wollen Qualität liefern und das zu einem guten Preis. So, und wenn man diese 3 Sachen verbindet, dann war es kurioserweise immer, einer hatte immer eine gute Idee und dann gab es immer mehr das Gefühl von, ja, das ist geil, lass uns das machen. Und, oh, das ist übrigens auch geil, ja, lass uns das verbinden. Es war nie so, jemand hatte eine Idee und das war, nee, weiß ich nicht, und wie gefällt mir das nicht, sondern es war immer sehr, sehr positiv. Es wurde immer sehr positiv aufgenommen. Und ich glaube, wir sind 3 kreative Köpfe und jeder in seinem Metier, also liebt das, was er tut. Und dann ist es ganz einfach. Wenn man mit Menschen arbeitet, die lieben, was sie tun, ist es eigentlich immer einfach.
Ja, das stimmt. Schön gesagt, ja. Wenn da so ein sehr ähnliches Mindset da ist, dann treibt man sich ja eher gegenseitig voran, als dass man sich ausbremst, sozusagen.
Absolut.
Aber wieso Hamburg? Also, weißt du, ihr seid ja 2 Hamburger und Berliner.
Ich würde mal sagen, ganz einfach, wir waren alle 3 in Hamburg. Keiner hat uns hier wegbekommen.
Wir waren einfach und die Möglichkeit hat sich in Hamburg ergeben.
Also, ich glaube auch, weil wir einfach sehr gut vernetzt sind in Hamburg und das kommt gerade dann natürlich irgendwie sehr zugute. Irgendwie Bennett kommt aus Berlin. Ich glaube, Berlin wäre auch Option B gewesen.
Ja.
Ich glaube, wir sind alle Großstadtkinder.
Ja.
Also so in einer Millionenstadt fühlen wir uns irgendwie schon wohl und ich glaube, hier ist es tatsächlich, dass wir sehr gut vernetzt waren und dass es, ja, wir sind irgendwie auch so ein bisschen spontan einfach gewesen. Irgendwie.
Und Hamburg braucht es auch, also im Sinne von, also Hamburg braucht gute Gastronomie, finde ich. So, weil wenn man irgendwie sich so ein bisschen links und rechts guckt, dann ist Berlin und München ist immer ganz groß im Kurs. So, und das ist halt so.
Frankfurt auch.
Klar, Frankfurt auch. So, und aber so über Hamburg sprach man relativ selten, hatte ich das Gefühl, wenn man auf Messen unterwegs ist oder überhaupt irgendwie so mit Leuten spricht. Und gesagt, Hamburg braucht mehr geile Gastronomie. Einfach. Also nicht, dass es nicht schon hat, aber wir brauchen einfach noch mehr davon. Und auch jetzt ist ja super spannend, was dieses Jahr hier irgendwie und die letzten anderthalb Jahre passiert ist, auch wie viele Sachen irgendwie sich verändert haben, viele Sachen aus dem Boden stampfen auch. Da passiert ja ganz, ganz viel. Und das ist gerade für uns als Hamburger, die halt auch lieben, in Hamburg wegzugehen und halt auch die Barkultur hier zu genießen, ganz, ganz wichtig und ganz, ganz schön, da auch ein Bestandteil zu sein, als irgendwo hinzugehen, wo es schon eine tolle Barkultur gibt.
Bin auch super gespannt auf die nächsten 1-2 Jahre, irgendwie, was sich in der Gastronomie tun wird in dieser Welt. Und irgendwie in Hamburg passiert auch gerade super viel. Und ich glaube, das wird ein geiler Start. Wenn es dann mal wirklich losgehen kann, kann man, glaube ich, sehr gespannt sein.
Und natürlich, Hamburg ist eine wunderschöne Stadt.
Das darf man nicht vergessen.
Das darf man niemals vergessen. Solange die Sonne scheint.
Also die 2 Wochen in Hamburg, der Sommer ist 2 Wochen wunderschön.
Aber generell wäre meine Frage noch ein bisschen dazu gewesen, woher kommt es auf einmal? Weil ich spüre sozusagen, Hamburg ist eine schöne Stadt und es waren schon immer tolle Orte da. Aber jetzt so seit 2-3 Jahren habe ich echt das Gefühl, da passiert extrem viel. Wo kommt das auf einmal her? Also
ich denke mal, in Hamburg hat sich vieles immer in Richtung Kiez und Schanze konzentriert. Und es sind hier und da mal ein paar Bars entsprungen, in denen man sich wirklich, niederlassen konnte. Und ich glaube, es ist immer mehr der Drang nach Qualität gefühlt gefragt. Und dadurch sind immer mehr Bars und Etablissements herausgewachsen, die einfach immer mehr zeigen wollen, ey, es geht auch einfach geil. So, und abgesehen vom Kiez oder Schanze, vom Tourismus oder whatsoever. Und es brauchte, glaube ich, ein bisschen Mut und ein bisschen Zeit. Und deswegen kommt das jetzt nach und nach, weil der eine hat es irgendwie vorgemacht, der andere sieht das. Und jetzt haben wir, glaube ich, denke ich mal, eine gute Community, wo wir, denke ich mal, relativ jung auch vielleicht sind, ja. Mit der das wirklich vorangeht, wo man sich einfach ein bisschen mehr traut und wo man einfach sagt, ey, wir machen das, was wir lieben und das wollen wir der Welt zeigen. Und ja. Wir sind uns nicht zu schade, das zu tun.
Ja. Genau, ich glaube auch, dass auch so auf dem Restaurantsektor ist auch super viel passiert und auch viele haben es natürlich auch vorgemacht, so Betty mit ihrem Chuck Club und auch die ganze Gastronomie um Jürgen Meier rum, die Jungs vom Sword Silver, da sind viele Sachen irgendwie einfach auch schon passiert, die sie auch für Spezialisierung hatten, auch so die Boilermen Bars sind ja auch dann spezialisiert auf ihre Geschichten und
Hotelbars darf man auch nicht vergessen, Fontenelle, Tortue.
Absolut, also in den letzten Jahren ist viel passiert und Hamburg wird natürlich auch als Standort wahrgenommen, der irgendwie eine Zukunftsmusik spielt.
Also kann man schon so sagen, wenn man so aus Köln schon gehört hat oder aus Bamberg oder Frankfurt, wo gute Barleute sind, die machen sich früher oder später selbstständig und so entwickeln sich von alleine eigentlich so ein bisschen.
Absolut,
so ist es. Ja. Generell habt ihr ja schon so ein bisschen erzählt beim Einspieler vor wenigen Wochen, dass ihr auch an einem Ort mit Geschichte seid, und zwar im Konterhausviertel. Wollt ihr uns ein bisschen was darüber erzählen, wo genau ihr euch befindet, was die Magie an diesem Ort ist? Ihr meintet ja auch, ihr habt den Tresen so stehen lassen, wo ihr ihn vorgefunden habt.
Genau, also unsere Räumlichkeiten wurden tatsächlich schon immer als Gastronomie genutzt. So, ich glaube, Connor kann er genau sagen, so vor 30 Jahren, Connor, komm mal einmal.
Ich glaube, das ist eine Gaststätte seit 1933. Damals hat das der Name fällt mir jetzt nicht ein, aber er hat das Ganze 20 Jahre als Kneipe betrieben. Danach ist er leider verstorben und seine Frau hat es damals übernommen. Und die hat das Ganze noch weitere 39 Jahre als Gaststätte betrieben und hat dann wirklich mit schwerem Herzen gesagt, ich glaube, Lilly hieß die Gute, das Ganze abgegeben und gesagt, meine Zeit ist leider jetzt vorbei. Ich glaube, mit 77 hat sie gesagt,
auf eine Hausnummer.
Enough is enough.
39 Jahre bis 77 durchgezogen.
Genau, und dann wurde es von einer Kneipe zu einer Weinbar. Das Ganze wurde, glaube ich, 17 Jahre betrieben und jetzt sind wir mittlerweile, glaube ich, erst die dritten Besitzer.
Wahnsinn.
Ja. So, es ist schon so lange her. Und der Tresen ist wirklich immer noch genau an selber Ort und Stelle wie am ersten immer. Tag. Und deswegen wollten wir auch genau das einfach erhalten, weil warum genau das ändern, wenn schon so viele Menschen hier gesessen haben und
Und hier auch so viel Geschichte einfach passiert ist. So. Und Geschichte und Geschichten vor allen Dingen ist für uns ein großer, macht für uns einen großen Teil von Barkultur aus. Und wenn man sich das Viertel anguckt, so die 20er Jahre Kontorhäuser, die hier sind, das Chile-Haus und das Afrika-Haus, das Levante-Haus, das ist ja alles um die Ecke. Dieses ganze Viertel hat, trägt auch einfach viel Geschichte. Von der Frau, die, wohl, was natürlich, die, was mich natürlich anspricht, die Schauspielerin, die hier wohl mit einem Geparden schon durch das Viertel gelaufen ist, bis hin zum Café Spund, was gegenüber ist, was so die erste Schwulenkleipe Deutschlands war, wo Freddie Mercury schon irgendwie seine Drinks zu sich genommen hat. Das ist irgendwie, das aufleben zu lassen und das zu behalten, gerade für mich natürlich auch nochmal als Storyteller, ist das, ja, macht das einfach einen großen Teil von Barkultur aus. Und das wollten wir unbedingt aufrechterhalten.
Ja, mega cool, so ein Teil so einer schönen Geschichte zu sein, irgendwann zurückblicken. Der dritte Eben. Betreiber von einem Ort zu sein, ist schon krass, ne? Das ist schon Wahnsinn.
Das Kontorhausviertel hat uns ja irgendwie auch sehr inspiriert, als wir unser Konzept finalisiert haben. Einfach diese Kontorhausviertel, wo diese einzelnen Geschmäcker der Welt zusammenkommen, waren irgendwie so der Funke für unseren ersten Gedanken, wie wir dieses Konzept gestalten. Und das ist ja auch, dass wir die Welt aufgeteilt haben in verschiedene Sektoren, in verschiedene Gärten der Welt. Und diese Gärten der Welt haben wir auch Kontinenten und Ländern zugeordnet. Jetzt haben wir den asiatischen Garten, den afrikanischen Garten. Und für jeden dieser Gärten beziehen wir Zutaten, die man nur in dieser Region findet. Und das sind dann quasi die einzelnen Cocktails, dass wir uns da dann auf, genau wie die Kontorhäuser, auf die einzelnen Zutaten und Bestandteile daraus konzentrieren.
Und wie spiegelt sich das ja genau wieder in der flüssigen Form? Aber was findet man in diesen Spaten so genau an Trinks und an Kreation?
Na gut, wir haben ja zum Beispiel, welches Beispiel nehme ich jetzt mal? Wir haben jetzt einmal den orientalischen Garten. Hier arbeiten wir dann zum Beispiel mit einem Chai-Tee, Blutorangen-Sherbet und haben dann da noch eine Infusion mit Kakaobohne und Weihrauch zum Beispiel. So, das sind dann irgendwie so, das sind, sage ich jetzt mal, einfach alles Elemente, die man in diesem Raum finden kann. Und ja, da gucken wir immer so ein bisschen, passt es mit dazu. Es muss jetzt, wir haben jetzt auch gesagt, es muss sich nicht ausschließlich nur Zutaten aus dieser Region befinden. Wenn es Spirituosen sind, die einfach besser passen zu einem Drink, dann muss es jetzt nicht unbedingt von da sein. Wir haben mit Arak zum Beispiel den Drink auch probiert und es hat einfach nicht 100% funktioniert. Da haben wir gesagt, ey, lass uns keine Steine im Weg legen, wir nehmen jetzt den Whisky und der passt super dafür.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz sind es so, die Zutaten um die Spirituosen rum sind eigentlich immer nur aus dieser Region.
Ja. Ihr hattet auch gesagt, dass ihr euch sehr viel auf Reisen inspirieren lasst bei dem Einspieler vor wenigen Wochen. Jetzt haben wir Australien gehört. Was gab es sonst noch für Orte und für Persönlichkeiten, die euch so inspiriert haben, auf der Weltkugel betrachtet? Wo wart ihr so gewesen? An welchen Ländern? An welchen Orten?
Also allein Europa hat natürlich auch schon, ne, wir haben den kompletten Norden, so der Norden, der uns irgendwie alle irgendwie verbindet, der natürlich auch ein Stück Heimat ist, wo man viel Kräuter findet, wo man irgendwie so einen viel herben Geschmack findet, sage ich jetzt mal, und immer die steife Brise im Nacken. So, dann natürlich für uns alle auch das Mediterrane, also auch da Geschmäcker wie Rosmarin und der Duft von Lavendel in der Luft. Also es war halt schon viel, dass man halt auch zu jedem Garten etwas verbinden konnte. So auch Asienreisen, Philippinen, Bali, Indonesien, so war natürlich auch eine Sache, auch Indien und die ganze indische Geschmacksvielfalt und Geruchsvielfalt. So Australien waren wir alle drei. Mhm. Irgendwie. Also es ist schon, das ist natürlich, da kommt natürlich viel zusammen und halt auch natürlich die ganze Küche aus verschiedenen Ländern, wovon man sich auch sehr viel abguckt und sehr viel Geschmäcker natürlich.
Ja, persönlich hat es mich auch noch einfach nach Lateinamerika gerissen. Ich habe 3 Monate noch in Kolumbien gelebt, in Medellin. Und danach deswegen auch so ein bisschen die Reise zum Salt and Silver, die lateinamerikanische Küche. Das hat mich auch wirklich sehr bewegt. Und das ist so mein Geschmacksfeld, wo ich mich so ein bisschen bewegt habe, was mich wirklich sehr interessiert hat. Natürlich irgendwie in Thailand unterwegs gewesen, Südostasien sehr prägnant, was die Geschmäcker angeht. Und ja, ansonsten Europa wirklich vielfältig,
wie man Charles gesehen hat. Natürlich auch mit seinem Hintergrund nochmal auf den afrikanischen Kontinent.
Auch ein Jahr in Gambia gelebt, als ich noch kleiner war und irgendwie so. Ich glaube, wir zusammen haben wir schon gut viele Teile der Welt irgendwie gesehen. Und ich glaube, wir waren zusammen auf allen Kontinenten und haben einfach überall unsere eigenen Eindrücke und Erlebnisse irgendwie mitbringen können und irgendwie in dieses Konzept ein bisschen mit einfließen lassen können.
Ja. Und genau das wollen wir natürlich auch mit unseren Gästen, dass wir unsere Gäste mitnehmen auf eine Reise durch die Gärten der Welt.
Ja. Aber wie verarbeitet man solche Eindrücke am besten? Das ist ja mega schwierig, so viele sensorische Eindrücke zu haben und das irgendwie zuzuordnen. Wie funktioniert ihr da? Wenn ihr sagt, ich gehe jetzt an den Trink dran, habe jetzt verschiedene Einflüsse aus der Küche, von verschiedenen Kontinenten. Wie macht ihr das? Habt ihr irgendwie so einen Startpunkt, wo ihr sagt, das ist die Idee und alles andere ist on top? Oder ist das alles so frei im Flow und kann ganz komische Sachen entstehen?
Ich glaube, es fing immer an mit einem Grundgedanken von einem Drink. Jetzt sagen wir jetzt mal den mediterraner Garten. So, ja. Was das Erste, was wir mit mediterran in Verbindung gebracht haben, sind einfach Gewürze gewesen. Sowas wie Salbei oder Rosmarin etc. So, und dann bauen wir um diese eine Zutat den Drink und gucken mal, okay, ist das auch noch mediterran? Passt das gut dazu? Wie bringen wir das in Verbindung mit einer Spirituose? Braucht es noch ein bisschen Säure? Braucht es noch ein bisschen hiervon, ein bisschen davon? Und tasten uns dann so langsam an das Konstrukt ran, bis es fertig ist für uns.
Ja. Und das ist auch so ein bisschen von bis. So, manchmal ist natürlich auch einfach das Gefühl, was man hat, zu einem gewissen Drink oder eine Geschichte, eine Assoziation, die man mitbringt zu einem Drink. Und manchmal ist es auch, dass man einfach sagt, so, ja, salted Caramel, ja, genau. Und ja, Rosmarin, ja, oh ja, warte mal, passt auch. Und man hat irgendwie im Kopf schon den Drink gebaut, mixt das alles zusammen und dann funktioniert das von Anfang an. Und dann steckt man natürlich noch mal ein bisschen an den Schrauben rum und dann ist das so ein bisschen so ein, also es ist von bis, so ab und zu mal so. Und dann
ja, so wie Bennett das meint, irgendwie von bis ist manchmal auch, wenn Charles dann so auf uns zukommt und sagt, naja, habt ihr schon mal das und das probiert? Und wir beide sind so, boah, überhaupt nicht. Und so, alles klar, genau deswegen probieren wir es jetzt. Und dann versucht man wirklich, dass es auch irgendwie funktioniert. Ich glaube, damals war es Wermut und Pisco und man hat trotzdem irgendwie was zusammenbekommen.
Ja, ich glaube, wie wir auch generell, irgendwie, wie ich gerne an Sachen rangehe oder wie es irgendwie, dass man sich ein Hero sucht in einem Drink, was auch immer es sein mag. Und um diesen Hero baut man sich den Drink dann zusammen. Und ja. So fällt es mir zum Beispiel oder uns immer leichter, Drinks zu basteln.
Ja. Aber generell, jetzt haben wir schon Wermut und Pisco von der einen Seite, kam jetzt vom Connor. Generell, was ist denn von jedem von euch die typische Handschrift beim Trinksmixen? Hat jeder so seine eigene?
Ich glaube, so typisch für mich ist, also ich arbeite super gerne mit floralen Elementen oder mit Obst, irgendwie so mit frischen Zutaten.
Glaub, Hauptsache selbst gemacht.
Hauptsache selbst gemacht. Die Jungs hassen mich dafür auch ein bisschen. Aber das ist, glaube ich, irgendwie so auch gerade, warum das Konzept irgendwie für uns so gut passt, Liquid Garden, weil wir einfach viel mit Zutaten arbeiten wollen, die man im Gärten findet. Das heißt immer frische Zutaten, Obst, Gemüse, Nüsse, alles Sachen, die man gut verarbeiten kann, halt auch in Drinks. Und meistens, dann muss man sie natürlich selbst machen.
Also ist die Karte halt auch ein bisschen aufgebaut. Dass du in einem Garten kannst du auch gewisse Sachen ernten zu einer gewissen Zeit und dann gibt es die und dann gibt es sie wieder nicht. Und so ähnlich verhält es sich auch mit unserer Menükarte. Das heißt, wenn Charles mixt super viel mit Fermentation im Moment und probiert da viel rum und wir testen alle irgendwie fleißig. Und wenn dieses Batch dann einfach vorbei ist, so, dann gibt es nach 2 Monaten das einfach nicht mehr und dann gibt es halt einen anderen Drink. Und das ist super schön für uns, weil wir sehr flexibel sind, weil wir super frisch sind, super nachhaltig und auch super regional. Und das ist ein schönes Konzept.
Auch ein bisschen halt wie ein lebender Garten. Das war irgendwie so der Grundgedanke.
Okay. Ich bin dann eher der Mann für die gerührten Drinks. So, ich liebe Bucari und alles so, was um Brandy und auch um Whisky natürlich irgendwie stattfindet und rum. Und finde es einfach super spannend, weil es für mich immer nicht in meinen Kopf geht, wie man so viel Alkohol zusammenmixen kann und so komplexe Geschmackserlebnisse kreieren kann. Das ist für mich ganz, ganz spannend tatsächlich. Und hat so einen schönen Flair irgendwie, dass man so einen Drink so lange sippt, weil man da gar nicht so viel von trinken kann, sondern eher immer so einen kleinen Schluck in kleinen Dosen gute Qualität genießt. Das mag ich sehr. Und Connor ist dann der Mann für den Wein, glaube ich.
Ich glaube, mein Ansatz ist so ein bisschen auch mehr aus meinem Service-Tun heraus, dass ich probiere einfach gerne Sachen und gucke mir dann an, wozu passt es am besten oder was passt dazu am besten. Und versuche dann Dinge irgendwie zu pairen, gucken, dass man irgendwie ein paar Elemente aus der Küche mit rausnimmt, Geschmäcker, die ich dort schon erlebt habe, wieder zurück ins Glas bringen, in verschiedenen Formen von, weiß ich nicht, einem knusprigen Rand oder ne, verschiedenen Geschmäcker, die sich dann wirklich als Sirup aus vielerlei Zutaten zusammensetzen und dass man da irgendwie, man hat so 3 verschiedene Ansätze. Bei mir ist es, glaube ich, dann eher so Gerichte und Wein und das dann irgendwie ein bisschen in Richtung Drinks zu münzen.
Ja.
Das ist so mein Ansatz ein bisschen.
Aber kann man dann auch schon bei einem Trink von dir erleben, dass man dann schon eine andere Viskosität hat, in Form beim Trink von dir auch mal was kauen muss oder so? Oder?
Das nicht, aber man spielt so ein bisschen mit den Sinnen, dass man wirklich vielleicht am Rand
Man will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber das, man soll das Ganze ja auch noch bei uns erleben.
Ja, klar, logisch.
Aber dass man da wirklich verschiedene Texturen hat, genau, dass man damit arbeitet und dass man vielleicht auch mit Gerüchen arbeitet, anstatt dass alles im Geschmack ist, dass man da vielerlei die Sinne sozusagen anregen muss und dass es nicht nur auf einer Sache basiert.
Jetzt vielleicht zur letzten Frage, bevor wir in die Pause gehen. Jetzt habt ihr eine jahrelange Freundschaft, die zerstören wir jetzt. Mit der
Frage. Das könnt ihr gar nicht.
Wart mal ab. Hier kommen Bilder von letzter Woche. Nein, Quatsch. Bei einem Team kennt man das ja auch, dass jeder seine gewissen Stärken und Schwächen hat und so. Was denkt ihr denn, was jeder bei euch so im Team, wir haben schon Service gehört, wir haben Wein gehört, aber jetzt mal zu sagen, hier, jeder hat seine Stärke und Schwächen. Wo seht ihr eure eigene Stärke, wo ihr sagt, das ist ein Teil vom Team, wo schon klar ist, dass ich die Funktion mache? Ah, dafür mache ich das scheiße. Vielleicht sagt ihr das selber, bevor es ein anderer sagen muss.
Ich glaube, wir sind ganz gut aufgeteilt. So, ja. Jeder ist so in seinem, also wie gesagt, das war das auch, was ich am Anfang mal meinte. Wir sprechen alle schon sehr die gleiche Sprache und wir haben alle so die gleiche, den gleichen Spirit und den gleichen Vibe, wenn es um Dinge geht. Da, wir sind uns sehr selten uneinig. Ja. So, es ist, also, das beste Beispiel ist, also Connor sagt, ja, ich habe das und das gekauft und das ist irgendwie, hat jetzt keinen unfassbar geringen Wert und alle sind so, ja, klar, brauchen wir es, klar. So, also, ne, also das ist bei uns tatsächlich relativ easy. Das heißt, so Stärken hat, glaube ich, Charles definitiv, wenn es um Kreativität im Glas geht, absolut. Connor hat Lust, so das Management zu übernehmen und da auch
die Struktur.
Genau, seine Strukturiertheit.
Also ein bisschen das Auge für alles irgendwie, den
Connor hält alles
zusammen. Versuchen zu halten und dadurch halt auch Freiräume für die anderen zu schaffen. Und ich denke immer, Bennets Stärken liegen wirklich durch das Schauspiel und durch die Visualität wirklich in dem Raum, dass er das Ganze.
Ja, ich setze das Ganze visuell um und versuche irgendwie eine schöne Geschichte darum zu spinnen. Ja. Die sich aber auch einfach erzählen lässt. So, oder? Ich meine, drei Jungs, die Bock haben auf das, was sie machen.
Das ist eine ehrliche Basis auf jeden Fall.
Absolut.
Ja, super. Dann würde ich mal sagen, bin ich gespannt, in der zweiten Hälfte ein bisschen mehr über den Liquid Garden selber zu erfahren. Ich würde sagen, wir machen hier kurz eine Pause und dann hören wir uns gleich nach der Pause wieder.
So, die Gläser sind wieder aufgefüllt. Ich sehe schon, was trinken ihr da Leckeres?
Bei uns gibt es heute einen Dubonnet Soda mit einem Schuss Zitrone. Sommerlich frisch.
Genau, die verrückten 10. Willkommen zurück aus der Pause. Ihr Lieben, wir haben heute schon mal ein wenig telefoniert, wir drei. Und da haben wir über das kurze Spiel ein wenig gesprochen. Generell waren die Regeln ja, wie schon erklärt, sehr einfach. Ihr habt jetzt gleich 30 Sekunden Zeit, 10 Fragen zu beantworten. Und wie ihr ja inzwischen wisst, sind es nicht irgendwelche Fragen, sondern eure Lieblingsthemen. Das heißt, wir könnten jetzt sagen, zum Beispiel Lieblingsboot. Aber lassen das Wort Liebling weg, damit ihr genug Zeit habt, die 10 Fragen zu beantworten. Erstmal die erste Frage. Wer von euch drei möchte denn gerne das Spiel mit uns spielen?
Wer soll das Spiel denn mit euch spielen?
Ja. Ihr könnt ja irgendwie Schnick, Schnack, Schnuck machen. Der Verlierer muss.
Let's go. Na gut. Ja, kurz und schmerzlos einmal, Jungs. Ne?
Ja. Einmal und los.
Schnick, Schnack, Schnuck. Oh, ich bin's nicht.
Schnick, Schnack.
Ei. Oh, und das ist Charles.
Der liebe Charles.
Wir haben,
ich gewinne also, einfach nicht im Schnickschnack.
Charles hat, glaube ich, noch nie im Schnickschnack-Stock gemacht.
Wir hatten einfach Stöcker ziehen müssen oder sowas. Streichhölzer.
Das ist wie Cheaten.
Wir können ja nochmal neu machen. Wir kommen später wieder dazu, wenn ihr fertig seid.
Ja, okay, richtig.
Wir sind fertig.
So, let's go.
Für die 10 Fragen hast du 30 Sekunden Zeit, die uns zu beantworten. Wenn du es nicht schaffst, habt ihr eine Aufgabe zu erledigen. Und wenn du es schaffst, haben wir eine Aufgabe zu erledigen. Ist eigentlich sehr einfach, ne?
Klingt plausibel.
Doch, ich glaube, er hat es verstanden. Genau, sehr gut. Wir haben es ja vorhin schon ein wenig abgesprochen. Ihr habt eine sehr schöne Idee gebracht, was ja auch zu eurem Bargedanken passt.
Wir haben überlegt, dass natürlich passend zum Thema Liquid Garden, wie gesagt, der Verlierer pflanzt einen Baum.
Sehr schön.
Wie auch immer er das umsetzen möchte, aber das fanden wir irgendwie eine schöne Geste und eine schöne Idee. Was für die Zukunft.
Nachhaltigkeit, genau. Ja.
So ist es.
Wir haben vorhin schon ein wenig rumgeflaxt. Mitten in Zürich auf der Bahnhofstraße wird der Eisgott-Bartender-Baum gepflanzt. Aber das, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, sehr gut. Sehr gut, dann machen wir dann auch ein Foto davon, würde ich sagen, als Beweis, wo der Baum steht. Dann haben wir die Preise gesetzt. Die Regeln sind klar, glaube ich.
Attacke, let's go.
Ja, mega schwierig auch, ne? Aber man unterschätzt das immer, wie schnell 30 Sekunden vorbei sind.
Eben.
Dann würde ich sagen, bei 0 geht es los. 3, 2, 1, 0. Cocktail.
Espresso Martini.
Buch.
Aromabuch.
Champagner.
Runar.
Film.
Django Unchained.
Land.
Deutschland.
Tier.
Wolf.
Schauspieler.
Brad Pitt.
Serie.
Prison Break.
Spirituose.
Santa Teresa.
Stadt. Hamburg. Leider vorbei. Schade, 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 schade. Und ich hatte doch wieder ein Wort doppelt, aber ich habe es gemerkt vom Vorlesen. Sehr gut. Ja, leider, leider, leider müsst ihr doch den Baum pflanzen. Also wir sind sehr gespannt, wo er dann steht.
Na gut.
Das wird eine Peine. Wir pflanzen gerne den Baum.
Der erste.
Dann ist das verrückte 10-Spiel auch schon durch. Wunderbar. Wir haben ja vorhin schon mal so ein bisschen über den Liquid Garden gesprochen. Da möchten wir gerne mal ein bisschen genauer darauf eingehen. Wir haben schon über die Örtlichkeit gesprochen, über die Idee ein wenig dahinter. Aber könnt ihr jetzt noch ein bisschen mehr da einführen, was Liquid Garden für euch und eure Gäste in Zukunft bedeuten soll?
Wir haben mit der wunderbaren Designerin Conny Kotte zusammen unser eigenes Wohnzimmer geschaffen. Es ist ein Raum, der sehr privat ist, wo wir gesagt haben, wir möchten, dass wir gute Qualität zu guten Preisen anbieten für Leute wie dich und mich.
Ja.
Quasi.
Ja.
So, genau. Wir wollten unsere Gäste mitnehmen auf eine Reise durch die Gärten dieser Welt. Ja. Das ist unser Konzept, dass wir gesagt haben, wir machen aus dem Kontorhausviertel, wo früher in den 20er Jahren alle Geschmäcker zusammengekommen sind, da bringen wir die Geschmäcker zusammen, packen sie ins Glas und zeigen sie der Welt in flüssiger Form.
Generell ist die Karte ja immer eine gute Plattform, um ein bisschen Geschichten zu erzählen. Ihr habt ja vorhin schon gesagt, verschiedene Gärten erwarten den Gast. Gibt es gewisse Storytelling-Parts in eurer Karte, die einen erwarten dann, oder?
Das werden wir auf jeden Fall machen. Es wird immer noch ein personeller Aspekt, sage ich jetzt mal, in die einzelnen, wir nennen sie jetzt einfach mal Gartendrinks. Da werden wir nämlich nochmal Unterschiede machen. Es gibt dann irgendwie sowas wie Bartender's Choice. Okay. Da streiten Bennett und ich uns immer noch ein bisschen.
Vielleicht habt ihr eine gute Idee.
Richtig. Bennett ist eher für What We Like Most. Ich wäre eher bei Bartender's Choice. Und jetzt müsstet ihr eigentlich mal sagen, wie diese Kategorie noch heißen kann oder welches von beiden euch besser gefällt.
Also ich wäre erst bei Bennets Idee.
Ich auch.
We like most.
Ja, Bartender's Choice, das kennt man halt schon so oft. Und irgendwie ist es halt so das, was wir am meisten mögen und lieben. Und darum geht es. Es geht ja auch um uns. Ich meine, wir wollten eine Bühne schaffen für uns. So, das ist das, was wir gemacht haben. So, wir hatten viele verrückte Ideen, als es irgendwie ums Konzept ging, als wir das erste Mal über Liquid Garden gesprochen haben. Und am Ende haben wir alles runterreduziert und gesagt, es geht um die Drinks, es geht um uns. Und das ist das Erlebnis, was man im Liquid Garden hat, um mit uns auch die Barkultur wieder so zu erleben, wie sie sein sollte.
Ich glaube, das ist ja auch eine extreme Stärke, die bei euch drei vorhanden ist. Wirklich drei Leute, die Bock darauf haben, wie ihr es immer selber sagt. Und jeder so unterschiedlich selber ist, dass jeder auch im Fokus stehen sollte, nebst dem Gast natürlich und den Spirituosen.
Absolut.
Ich hatte vorhin schon die Frage auf der Zunge so ein bisschen, gibt es verschiedene spezielle Techniken, die man bei euch wiederfindet, die Rotationsverdampfer oder generell irgendwelche Sous-Vide-Verfahren-Geschichten, die ihr so anwendet? Was macht ihr so?
Sous-Vide auf jeden Fall für Rotationsverdampfer wurde vom Management gesagt, der verlangt das Taschengeld dieses Jahr noch nicht. das kommt dann vielleicht im nächsten Jahr, aber es ist auch kein Muss. Es ist klar ein tolles Spielzeug und ich hätte auf jeden Fall sehr viel Spaß damit, aber wir arbeiten mit Sous-Vide-Garern, generell viel mit Infusions. Ich taste mich jetzt irgendwie so gerade an die ganze Fermentationsgeschichte dran, sei es Kombucha oder sei es Früchte fermentieren etc. Und ja, wir toben uns da auf jeden Fall gut mit aus, aber der Rotationsverdampfer kommt dann vielleicht im nächsten Jahr.
Ja. Jetzt war ich komplettes Themenbreak in dem Moment, aber so Fermentation ist ja für viele Kolleginnen auch noch mega spannend. Gibt es verschiedene Ansätze, die du uns mal so mitgeben kannst? Wie geht man am besten so, mit welchen Pilz etc., so ein Fermentationskurs für Anfänger?
Kombucha-Pilz habe ich mir jetzt über Ferment bestellt. Ferment generell, da findet man auf jeden Fall gute Sachen. Da habe ich mir irgendwie das ganze Equipment geholt. Ansonsten holt euch einen Vakuumierer. Und dann könnt ihr so gesehen alles ganz, ganz easy selbst fermentieren. Als Beispiel.
Bringt viel Geduld mit.
Ja.
Das ist halt einfach, du es ist halt so manchmal ein bisschen undankbar, weil du machst halt ganz viel Kram und setzt und musst alles auch an.
Eine Woche warten.
Und hast dann so nach einer Woche denkst, okay, doch, Kacke. Und das ist halt deswegen, naja, gut, aber super spannendes Thema. Also,
und ich glaube, das Wichtigste ist einfach Learning by Doing. Wirklich ausprobieren und wirklich von Woche zu Woche gucken, was kann ich besser machen. Wirklich von wie lege ich die Früchte an in den Vakuumierbeutel oder das Gemüse.
Zerquetsche ich die Früchte, zerquetsche ich sie nicht. Nicht zerquetschen. Also es ist eine Wissenschaft für sich auf jeden Fall. Wenn man da nicht irgendwie einen Mentor hat, der da durchführt, das ist wirklich schon, wie Conor ja sagt, viel Learning by Doing und einfach dranbleiben. Und dann kann es aber ganz, ganz geile und tolle Ergebnisse geben, die man einfach vorher noch nicht geschmeckt hat. Das ist abgefahren, absolut.
Vor allen Dingen so manche Experimente, wo man einfach dachte, ach, das wird eh nichts. Und auf einmal ist das eigentlich das beste Ergebnis von allen. Das ist wirklich so, man muss es ausprobieren. Man muss gucken, wo die Reise hingeht. Man braucht den Mut irgendwie, um manche Dinge auszuprobieren. Und jeder Schritt ist ein Learning.
Ja. Aber von den tollen Ergebnissen, was war denn das schlimmste Ergebnis, wo man sagt, okay, vom Beutel in die Tonne? Oder am besten mit Beutel in die Tonne?
Also ich muss wirklich sagen, mit Tomate dachten wir, dass es easy wird. Und da hatten wir ganz oft das Problem, dass es wie so ein bisschen vergoren war, dass das irgendwie dann auch aufgebläht ist und wir haben es dann irgendwie versucht, mal mit Gummihandschuhen die Tomaten vorher noch mal ein bisschen mehr waschen, mal gar nicht und mal nur so ein bisschen leicht abputzen, dann ist es dann irgendwie, es kommen halt super viele Faktoren immer mit hinzu, wo kauft man die Tomaten, sind die bio und es sind dann doch irgendwie ein paar Faktoren, die man so gar nicht wirklich richtig bedacht hat und
verrückterweise ist es halt auch immer noch mal eine andere Sache, wie es schmeckt, wenn man den Beutel aufmacht. Und wie es dann am Ende im Drink schmeckt. Ja. Weil die Tomate an sich war richtig geil. Und zum Kochen hätte ich sofort gesagt, alles klar, das ist die Tomatensauce. Und als wir es im Drink probiert haben, war es nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Und das war ganz überraschend auch und super schade. Also damit haben wir uns schwer getan tatsächlich.
Auch generell irgendwie bei der Fermentation ist es ja so, du hast dann irgendeine Grundzutat und dann wiegst du diese vorher ab. Und packst dann 2% dieses Gesamtgewichts irgendwie so als Salzanteil noch mit hinzu. Ja. Und bei manchen Zutaten kommt dieses Salz einfach irgendwie so stark durch, dass du dann halt plötzlich einen salzigen Drink hast, was natürlich gar nicht immer sein soll. Und da hatten wir auf jeden Fall unsere Fails und Sachen, die irgendwie ganz gut funktioniert haben. Und sind aber auch immer noch dabei, uns weiter damit auseinanderzusetzen und damit zu beschäftigen und experimentieren noch freudig rum.
Ja. Also wie viel Prozent steht eure Barkarte jetzt schon, wenn ihr so jetzt auf die geschriebene Trink schaut, fehlt noch viel? Seid ihr eigentlich schon so, wo ihr sagt, das passt für uns?
Ach, 80 hätte ich jetzt auch gesagt. Ich denke, wir sind so bei 80%. Im Grunde und Ganzen könnten wir jetzt die Karte irgendwie so schon finalisieren und fertig machen, aber wir haben gesagt, bis wir noch nicht aufmachen können, feilen wir einfach überall nochmal ein bisschen. Probieren nochmal hier, probieren nochmal da, ändern vielleicht nochmal einen Drink auf der Karte auch und wollen irgendwie auch so ein paar Backup-Drinks einfach mal haben, dass man da mal so ein bisschen durchspielen kann zwischendurch, wie vorhin irgendwie auch einmal schon mal erwähnt wurde. Wie ein lebender Garten soll es bei uns irgendwie so auch so sein. Wenn eine Sache leer ist, dann ist sie vielleicht einfach mal leer. Ja. Und dann gibt's diesen Drink jetzt gerade nicht, stattdessen kommt aber ein anderer Drink wieder rein. Ja. So, dass es dann irgendwie wissen, wie so ein lebendes Konstrukt ist, das ist irgendwie eigentlich so dieser Grundgedanke von unserer Karte gewesen.
Ich glaube, 20% sind auch so ein bisschen unsere Kreativität und unser Wille nach, sagen wir mal, wir sind stolz darauf, was wir machen, aber wir sind immer nie an dem Punkt, wo wir sagen, oh, jetzt sind wir fertig damit, sondern wir wollen immer irgendwie nochmal, könnte das nicht noch ein bisschen besser oder oh, hier noch irgendwie ein CL mehr oder weniger oder doch nochmal das. Und ich glaube, wir sind immer nie zu 100% zufrieden, wenn man das irgendwie so komischerweise sagen darf.
Ja, und wir sind auch alles Perfektionisten, das kommt nochmal erschwert hinzu. Ja,
das sind die letzten
10%. So, und Chloe hat das mal ganz schön gesagt, als ich sie gefragt habe, was für sie der perfekte Drink ist. Und Chloe meinte, naja, wenn sie es dreimal hintereinander trinken kann, dann ist es schon ziemlich nah dran an perfekt. So, also,
ja,
es ist immer Room for Improvement.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich kann das extrem nachvollziehen, wenn man sagt, hier irgendwann mal sein Kind in Form von Trink loszulassen, weil man sagt, das ist für mich fertig, ist gar nicht immer so leicht, ja.
Es ist ein super komisches Gefühl auch zu sagen, okay, wir sind jetzt fertig und dann hätten wir so gesehen auch nicht mehr wirklich was zu tun und wir sind jetzt irgendwie seit über einem Jahr am Tun und am Machen und uns dann so, sind wir dann fertig? Warte mal ganz kurz und dann lehnen wir uns jetzt zurück und warten, bis wir aufmachen können oder, naja, ist auf jeden Fall immer noch ein bisschen komisches Gefühl zu sagen, man ist fertig.
Ja, das ist für mich immer so schwierig zu sagen, auch irgendwann nicht mehr zusätzlich den Doktor zu machen, wenn es echt stabil ist und jeder feiert das oder mag es, irgendwann mal zu sagen, okay, komm, jetzt ist einfach gut. Ne?
Auch ja, doch, die Jungs müssen mir auch generell mal irgendwie so sagen, Charles, lass, der Drink ist gut, lass ihn einfach mal so stehen. Ich glaube, heute
hatten wir wirklich einen sehr guten Moment, wo es wirklich war so, wollen wir das nochmal irgendwie so ein bisschen verändern? Es war so, nein, der Drink, genauso wie wir mal probiert haben, war so on point.
Und der ist schon komplex und das ist schon das, was Menschen nicht erwarten. Und so, wenn wir da jetzt nochmal, nein, der ist einfach gut. Okay.
Wir können nochmal links rum rühren statt rechts rum. Ja, okay, alles klar.
Ja, richtig. Ja, genau.
Aber was ist denn so, wenn man jetzt so ein bisschen auf eure Karte schauen würde, der abgefahrenste Drink, wo ihr sagt, das ist, wenn ihr es erzählen möchtet, das gibt es nur bei euch?
Ich glaube, alle sechs.
Ja, aber muss ja einer daher
naja, aussteigt. Also, aber ich muss schon, also für mich wären schon so die Gartendrinks, also die wirklich den Gärten gehört, sind so, sind alles Sachen, die ich noch nie getrunken habe. So, ob es Basilikum, sage ich schon, ob es Petersilie ist im Glas, die dich einfach komplett überrascht und irgendwie dir so einen Seitenhieb gibt. So, mein persönlicher Favorit ist der Rosenkombucha, glaube ich. So, der finde ich richtig geil. Also ich finde alle Sachen sehr komplex, die wir auf die Singles gepackt haben.
Ja, absolut. Was denn dein?
Ich glaube Mission Clarified. Also wir haben einen Drink, der sehr komplex ist, aber durchsichtig und da muss ich auch ehrlich sein, das ist das Grundkonstrukt steht, der Drink steht auch, aber wir sind gerade noch mit einer Sache ein bisschen hin und her spielen. Und zwar ist es ein Pinselstich von einer Rotwein-Sauerkirsch-Reduktion, die am Glaswand quasi außen ist. Und du hast dann quasi diesen klaren Drink, der so ein bisschen in die Richtung Schwarzwälder Kirschtorte geht. Und dieser Pinselstrich mit der Sauerkirsch-Rotwein-Reduktion gibt über die Zeit nochmal Geschmack ab. Und umso länger du ihn in der Hand hältst, umso mehr von der Farbe geht quasi auch in den Drink über, als auch Geschmack. Und dieser Drink verändert sein komplettes Konstrukt über die Zeit, umso länger du ihn stehen lässt. Ja. Ich glaube, das ist momentan mein Favorite, aber mit diesem Pinselstrich, das kann man eventuell noch ein bisschen optimieren, dass es noch ein bisschen schneller geht und dass man sich das einfacher preppen kann und nicht à la minute dann diesen Strich quasi machen muss.
Das ist ein ganz schöner Punkt. Das muss natürlich auch immer alles machbar sein. Ne? Also wir würden schon gerne auch irgendwann nochmal so eine High-Volume-Bar sein, die einfach schickt und rausballert.
Warte, Schein, der malt noch. Ja, ja,
klar. Ja. Ja. Also, es wird auch mal eine Zeit nach Corona geben und deswegen auch da müssen wir natürlich gucken, dass das alles noch in der Machbarkeit liegt.
Aber auch da ist wieder so ein bisschen meine Frage von der Gastseite her, dass er das versteht. Führt er den Gast daran, dass er mal sagt, hier, lass dir Zeit beim Trinken, der entwickelt sich noch, weil eigentlich ist ja wirklich dieses Geheimnis des Trinks so ein bisschen in der Zeit, dass sich der Trink doch mit der Zeit immer wieder verändert.
Da haben wir das Glück, dass wir das Service-Genie Connor haben, der jedem genau das so vermitteln kann und das auf eine sehr kommunikative und ja, positive Art.
Ich weise dann immer nett drauf hin.
Nicht so schnell.
Genau so.
Tatsächlich hat man auch das Gefühl, dass der Gast natürlich auch sich seinen Geschmack entwickelt und schon mehr auch nochmal Bock darauf hat, komplexere Sachen auszuprobieren, als seinen Ordinary Gin Tonic zu trinken. Und das spielt natürlich auch uns in die Karten, dann zu sagen, da kommen sowieso schon die Leute, die Lust auf das Spezielle haben und das Außergewöhnliche. Und da sind sie natürlich bei uns in der richtigen Adresse.
Das ist vielleicht auch mal jetzt ein spannender Punkt, nochmal vielleicht zu fragen, wie habt ihr es die letzten Jahre so erlebt, wie sich der Gast von der Akzeptanz her verändert hat? Ist er mehr bereit, Sachen zu probieren, die er noch nicht so hatte? Geht er deswegen eher mal in eine Bar, wo er weiß, da erlebe ich was ich nicht überall bekomme? Oder ist es schon noch eher so auf dünnem Eis vorsichtig, der Gast nimmt doch was erkennt?
Also ich denke mal, wir kommen jetzt alle aus der Richtung, wo die Leute sich eher trauen, etwas auszuprobieren. Ich nehme es mal jetzt einfach ein bisschen vorweg. Bei mir im Salt and Silver damals hatte man schon den Mut, irgendwie Dinge auszuprobieren, die Welt zu bereisen, gucken, was Neues ist. Und bei den Jungs im Tipsy Baker mit Aquavit und Cornfront einfach damit wirklich geile Drinks zu schicken, ist wirklich was sehr Besonderes. Für mich war der Nordic Cherry Sour zum Beispiel, was mir sehr gefallen hat. So, und das war einfach was sehr, fand ich, Außergewöhnliches und was sehr.
Ja, wir haben viel rumgespielt. Ich glaube, ihr im Schaum und Wasser hat damals auch viel rumgespielt. Also da war schon viel Erneuerung auf jeden Fall auch und man hat sich viel getraut. Man merkt das, glaube ich, einfach sofort. Du hast sofort diesen Gast, der an den Tee gekommen und sagt, was habt ihr für Gin? So, und dann brauchst du dem jetzt halt auch nicht mehr irgendwie großartig irgendwie da einen runterbeten. So, den machst du halt einfach Gin Tonic und dann ist gut. So, und auf der anderen Seite hast du halt schon Leute, die sagen, ey, geiles Konzept, was macht denn ihr genau? Und die Leute, die nachfragen und sich auch wirklich irgendwie austauschen wollen. Und dann merkt man schon ganz schnell, wo die Reise hingeht, glaube ich.
Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass gerade nach dieser Corona-Zeit irgendwie erstmal sowieso der Andrang ist, dass die Leute Lust auf was Neues haben, generell irgendwie sehr neugierig sind, alles, was jetzt neu irgendwie mit dazugekommen ist und dass wir da mit unserem Konzept ganz gut in diese Nische reinpassen, von in wissbegierigen Leuten irgendwie auch was Neues bieten und als neues irgendwie Portal für die Hamburger Gastronomie irgendwie auch damit stehen und freuen uns sehr auf die Zeit.
Ja, was ich immer früher immer sehr schön fand, zu spüren, dass der Gast immer mehr Vertrauen zu einem bekommt oder zu den Empfehlungen, dass er irgendwie erst vorsichtig anfängt, aus der Karte sich was rauszupicken, was er kennt, und dann halt sagt, komm, passt eigentlich immer, jetzt mach mal, was dir gefällt. Das fand ich immer ganz cool zu erleben.
What we like most.
Ja, man bekommt einfach immer ein bisschen mehr Freiheit.
Deswegen haben wir eine ganze Kategorie auf der Karte rausgemacht. Ja.
Aber du sagtest eben schon, wenn so die Pandemie vorbei ist, ist da schon so ein bisschen der Blick auf die Signature-Drinks auch mit alkoholfreien Sachen, was so ein Thema war? Oder Thema
wir sind dabei, uns damit auseinanderzusetzen. Wir wissen, dass es gerade in der zukünftigen Zeit ein großes Thema sein wird und es geht immer mehr in die Richtung von Low-ABVs und auch komplett ohne Alkohol, wie es der Trend auch so zeigt. Und ja, wir setzen uns damit gerade auseinander. Ich bin irgendwie auch super froh, Chloe Merz dabei mit im Boot zu haben. Die ist,
Grüße. Schöne Grüße, Chloe, Liebe.
Ist da auch sehr weit mit vorne und generell irgendwie, dass sie dabei ist. Da sind wir, glaube ich, alle drei sehr, sehr froh drüber. Es macht richtig Spaß mit ihr und sie ergänzt unser Team vollkommen.
Ich glaube, die passt gut bei euch rein. Auf jeden Fall, kann ich mir gut vorstellen, ja.
Absolut.
Was erwartet man sonst so bei euch im Barbeck? Du sagst jetzt vorhin schon beim Gin Tonic, du musst nicht mal die Gins aufzählen, aber was ist so bei euch im Barregal an Spirituosen, was so ein bisschen spezieller auffällt? Arak haben wir schon gehört.
Was gibt's nicht, ist die Frage.
Ja, genau. Was
gibt's? Wir haben tatsächlich ein riesengroßes Rückbuffet gebaut, also für uns auf jeden Fall ein großes Thema. Wir versuchen viel mit Bränden zu machen, viel auch mit Likören, also da wirklich diese Geschmacksvielfalt zu haben, und ansonsten stehen wir auf die ganzen gängigen Spirituosen. Charles?
Ja, also gerade da wir dieses Thema, die Welt irgendwie so ein bisschen ja auch haben und gerade in diese verschiedenen Gärten reingehen, haben wir eigentlich von allem was da. Gerade weil wir halt alles, diese ganze Welt widerspiegeln wollen, haben wir uns natürlich von überall, von den einzelnen Gärten, Kontinenten, unsere Spirituosen rausgesucht, wo wir sagen, ey, die finden wir cool, mit denen arbeiten wir gerne.
Ja, ich bin gespannt zu sehen, was ihr, weil ihr habt gerade sogar extrem hoch geschaut, muss ein riesiges Regal sein, was da. Wir haben vorhin schon gesagt, Connor kommt so eher vom Wine and Dine. Wird es bei euch auch so kleine Snacks geben? Man hört immer wieder von Kolleginnen, dass auch Essen in der Bar immer mehr ein Thema ist und wichtig ist. Gibt es das bei euch auch?
Selbstverständlich wird es bei uns auch den einen oder anderen Snack geben. Ich denke mal, wir wollen uns aber trotzdem eher auf das Flüssige spezialisieren, wirklich Liquid Garden, das ganze Programm zu machen. Und das Ganze wird dann einfach mit diversen kleinen Speisen untermalt. Also man hatte sich schon mal das Ganze ausgedacht, dass man eine kleine Käseplatte noch dazu serviert, dass man das Ganze wirklich vielleicht auch mit den Cocktails zusammen pairt und am Ende ein großes Kino vielleicht daraus wird, dass man einfach wirklich ein Pairing auf allen Ebenen fahren kann.
Es soll ja aber auch noch Raum für Improvement geben. Also ne, wir haben gerade gesagt, so im ersten Jahr, so wir gucken mal, wir sind auch irgendwie so, wir haben immer ein großes Learning bei allen Dingen, die wir machen.
Ja.
Und da sind Sachen nie in Stein gemeißelt. Das heißt, da freuen sich natürlich auch unsere Gäste wahrscheinlich mit uns zusammen, wenn es dann halt irgendwie im nächsten Jahr heißt, alles klar, da hat sich nochmal viel verändert. So, und ich glaube, wer heutzutage als Bar kein Barfood mitmacht, so, das ist so, das gehört irgendwie zusammen. Morgens um 12:30 nochmal irgendwie einen kleinen Snack, das funktioniert ganz gut. Und eigentlich ist es immer schade, wenn es sowas nicht gibt in der Bar. Meine persönliche Meinung.
Aber auch eher mit saisonellen Geschichten halt eben, ne? Was ja zur Jahreszeit gibt, das gibt's, und was nicht, das nicht. So.
Absolut. Genau so. Absolut.
Du hast das Konzept verstanden.
Ja, ich hab's kapiert, gar nicht mal so. zum Thema Wein, was erwartet da einen jetzt so, wenn man an Connor denkt, ist ja schon vielleicht auch Wein ein wichtiges Thema bei euch?
Ja, absolut. Beim Wein lassen uns, glaube ich, alle, sag ich mal so, überraschen. Am Anfang wollte ich bis zu, keine Ahnung, 30, 40 Weine auf der Karte haben, was natürlich way too much ist, bis ich mich dann wirklich auch dafür entschieden habe, dass die Cocktails im Vordergrund stehen sollen. Bei uns gibt's natürlich auf jeder Position was Spannendes zu erleben. Bei uns, denke ich mal, gibt's nicht den klassischen Grauburgunder, den jeder vielleicht erwartet, den man einfach so bestellen kann, sondern bei uns gibt's dann wirklich mal Dinge, auf die man sich einlassen sollte. Also wenn es dann Grauburgunder gibt, dann Rosan ausgebaut, der wirklich einfach Spaß machen soll im Glas, der auch komplett anders aussieht und natürlich auch angelehnt an das Konzept, wollen wir die Weine all around the world machen, ja, dass man wirklich die Geschmäcker von überall mit hierher nimmt. Und ich denke, das Ganze wird sich genauso entwickeln wie ein Garten. Man fängt mit einer gewissen Selektion an und dann entwickelt sich das Ganze, je nachdem, wo es hingehen darf.
Ein paar Sachen wachsen halt ganz gut und ein paar
nicht mehr ganz so gut. Ja, das kann halt auch, das kann halt natürlich auch von bis sein. Ne? Wenn du halt als Gast kommst und dann hast du Connor, der dich irgendwie so durch den Abend geleitet, dann zaubert er vielleicht nochmal das ein oder andere, den einen oder anderen Tropfen aus seinem Hut, der nicht unbedingt auf der Karte steht. Und das ist ja auch gerade ganz schön, irgendwie, dass man halt zusammen diese Reise betritt und diesen durch den Abend geht.
Ja, ich glaube, es ist auch extrem schön, halt jemanden echt an Bord zu haben, der mit Wein so eine Leidenschaft hat, weil es doch extrem viel spannende, alternative junge Winzer gibt, die komplett unübliche Sachen auch machen. Und das ist halt extrem spannend, die letzten Jahre immer mehr in Bars das wiederzufinden, ja, wo man echt Sachen erlebt, die man gar nicht so kennt.
Ja, wir versuchen auch wirklich diverse Weine aus der Biodynamik mit aufzunehmen, also aus naturbelassene Weine sozusagen mit hierher zu bringen. Der eine oder andere ist das Schlagwort Petnatte geläufig, einfach mal so ein bisschen was Besonderes, etwas mehr... Ja, was einfach auch so ein bisschen mehr Mut braucht, und aber was wirklich super toll im Glas sein kann, was ja, die Sinne vielleicht anregt und was einfach was Neues ist.
Ich glaube, wir wollen einfach generell not the ordinary bieten. Wir gucken ja, irgendwie so ein bisschen, dass wir die Leute irgendwie halt was zeigen, was sie nicht überall und immer bekommen können, so sei es die Cocktails, sei es die Weine und auch wenn wir jetzt mit, selbst wenn es eine Käseplatte sein sollte, dann haben wir uns da schon Sachen rausgesucht, wie eine Gewitterkäse. oder ein Espresso-Käse oder whatever. So, wir gucken einfach so ein bisschen outside of the box. Was gibt es so? Was kann man machen? Und was überrascht die Leute vielleicht auch und zeigt ihnen auch, ey, man darf auch mal mutig sein und es ist cool und es lohnt sich.
Aber jetzt mal an, ich gehe jetzt bei euch aus der Tür raus, war Gast bei euch heute Abend. Was soll ich am besten für mich mitgenommen haben, um den Abend bei euch am besten beschreiben zu können?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man den Alltag bei uns wirklich vergessen kann. Man kann bei uns abschalten, man kann sich wirklich zur Ruhe lassen, man kann sich aber auch mit auf eine Reise mitnehmen. Man darf Dinge erleben, man darf nie das The Ordinary erwarten, man darf nie das Normale erwarten. Trotzdem, wenn das gewünscht ist, werden wir das auch auf Perfektion versuchen zu erfüllen. Ich sag mal so, ich mag keinen Gin Tonic. Und wir haben es geschafft, einen Gin Tonic auf die Karte zu setzen, der selbst mir wirklich nach dem dritten auch noch schmeckt.
Okay, ja, wir haben gesagt, wir wollen ein Ort sein, an dem man unter Freunden ist, die da sind, für das Besondere verbindet. So, das heißt, wenn du hier rausgehst und sagst, du hast einen geilen Abend, den du gerne wieder haben möchtest und das erzählst du auch deinem Freund und du gehst mit einer tollen Geschichte nach Hause, die du deinen Freunden erzählst, dann haben wir auf jeden Fall alles richtig gemacht.
Ist also der Begriff Nachbarschaftsbar der richtige Ausdruck?
Ja, wir haben eine tolle Nachbarschaft. Also wirklich so direkt neben uns beim Laden ist ein Obst- und Gemüsehändler. Wir haben hier ein paar asiatische Restaurants in der Straße und wir wurden wirklich von dieser Nachbarschaft hier sehr cool aufgenommen. Wie immer, wenn wir herkommen, sprechen wir mit allen Leuten hier in der Straße.
Man grüßt jeden.
Es ist wirklich eine schöne Nachbarschaft. Wir wurden hier super aufgenommen. Wir haben auch nicht weit weg das Bohemian. Grüße auch an euch. Da freuen wir uns auch. Die sind jetzt gerade auch dabei aufzumachen. Die haben sich auch getraut. Finde ich sehr cool. Das Lillian ist ja auch um die Ecke. Mit denen haben wir uns auch schon geschnackt. Die Leute von Brooklyn Barbecue waren unter anderem schon hier. Also es ist eine schöne Nachbarschaft und wir sind sehr froh, dass wir hier gelandet sind.
Ja. Das ist für Jahreszeiten auch in der Nähe dann, oder?
So. Ist auch nicht weit weg.
Jahreszeiten, die Hafen City auch nicht weit. Puzzlebar.
Bootshaus.
Boilermann, Bootshaus.
Tipsy Bakers. Das ist alles nicht weit weg. Wir fühlen uns hier sehr wohl.
Mittlerweile kann man hier eine schöne Bartour machen.
Mhm. Und man muss nicht weit laufen.
Ja, genau. Alles zu Fuß erreichbar. Oder wie Sudek mal gesagt hat, in Rollernähe, in Scooternähe.
Ja, hoffe mal, dass wir das wieder bald erleben können, wenn die jetzige Situation wieder ein wenig besser ist.
Du hast ja eh noch eine Bartour in Hamburg vor dir. Kommst nicht an uns vorbei.
Ja, ganz sicher. Aber wie gesagt, zur jetzigen Situation, Andi, magst du kurz übernehmen?
Ja, ihr habt ja vorhin schon erwähnt, kurz vor Corona habt ihr die Bar öffnen wollen, dann kam ja Corona dazwischen. Wie war das eigentlich so? Wie geht man an ein Projekt dran, wenn man sieht, hey, Lockdown, Bar kann man nicht aufmachen, wie plant man da weiter?
Na gut, also ich sag mal so, zu der Anfangszeit, als der erste Lockdown kam,
Ich glaube, da haben wir das alles noch nicht so ganz so ernst genommen, in welche Richtung das überhaupt gehen wird. Ich glaube, aber wie auch zu diesem Zeitpunkt. Ja. Das war noch nicht wirklich absehbar. Und genau, wir waren zu dem Zeitpunkt ganz froh, dass wir dann bei der Bar noch nicht unterschrieben haben und noch nicht fest zugesagt haben. Und dann war es dann so, okay, lass uns das erstmal abwarten. Uns drängt nichts. Wir haben unseren Plan im Kopf und damit gehen wir auch. Und im Endeffekt waren wir sehr, sehr froh. Bis heute sind wir sehr, sehr froh darüber, dass wir da noch nicht zugesagt haben. Es war einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Und es war, auch wenn es nicht die lukrativste Idee war mit diesem Cocktail-Lieferdienst, war es genau die richtige Entscheidung zu diesem Zeitpunkt, dass wir gesagt haben, ey, wir können gerade nicht mehr in der Bar arbeiten. Ihr beide habt eure Jobs gekündigt. Und lass uns das Beste jetzt gerade aus dieser Zeit machen. Und das war dann mit diesem Cocktail-Lieferdienst, war es genau, also wir haben jede Entscheidung, die wir bis jetzt getroffen haben, würde ich bis heute nicht anders fällen.
Absolut, absolut, so geht es mir auch. Also das Verrückte an der Anfangszeit vor allem war, für uns gab es diese ganze, wir hatten die ganze Zeit was zu tun. Für uns gab es gar nicht dieses Lockdown. Diese Welt hat sich so krass verändert, weil wir seitdem, also seit einem Jahr, tagtäglich ganz normal zur Arbeit gegangen sind. Dafür haben wir zwar kein Geld bekommen, so, aber wir haben wirklich tatsächlich die ganze Zeit gearbeitet und irgendwie mit unseren Händen und Füßen tatsächlich irgendwie daran gearbeitet, unseren Traum zu verwirklichen. Und das machen wir bis heute. Und es war dann, naja, wir waren immer sehr optimistisch, weil wir wussten, irgendwann werden wir aufmachen. Und wenn dieser Tag kommt, dann wird es wieder ein riesen Aha-Erlebnis geben und dann machen wir die Tore hier auf und dann geht das los. So, und ich glaube auch gerade jetzt nach so einer ganzen langen Zeit, vor allen Dingen, das ist Prohibition, denn so kann man es einfach sagen, dann werden die Leute sowieso erstmal komplett wieder den Gastronomiemarkt stürmen. So, es wird überall voll sein. So, das ist also, glaube ich, ganz fest dran. Und dann wird es relativ auch schnell gehen, dass die Leute natürlich, die dann so in ihrem gewohnten Umfeld sich bewegen, dann auch wieder sagen, okay, jetzt habe ich Bock auf was Neues. Und ich glaube, dann so sind wir ganz, ganz hoch im Kurs.
Also, ihr habt ja gemeint, ihr wart sehr beschäftigt, um die Idee, den Traum voranzutreiben. Wir hatten es ja vorhin schon mal oft kurz ein bisschen besprochen. Was kann man als Bar machen, um seinen Traum nach vorne zu bringen, wenn man noch gar nicht so auf dem Schirm ist von den Menschen, die irgendwann dann eure Gäste sein werden? Wie kann man aktiv Liquid Garden nach außen tragen, wenn man noch so als neue Bar unter dem Radar ist?
Haben wir gar nicht so extrem, ehrlich gesagt. So, weil wir sind wirklich tatsächlich gut vernetzt. Ja. So, also das heißt, viele Leute auch aus der Industrie und auch aus dem Gastronomienetzwerk haben Bock auf das, was kommt. Und wie gesagt, wir setzen ein bisschen darauf auch tatsächlich, dass, wenn es wieder losgeht, dass die Leute von ganz alleine schauen, so wo, was ist gerade in Hamburg? Weil ich meine ganz ehrlich, auch seit anderthalb Jahren hat sich einfach unglaublich vieles verändert. Das heißt, man muss sowieso links und rechts gucken, so was ist neu, was ist anders, was ist überhaupt noch so, wie es früher war. Weil auch die ganzen anderen Bars, so die sind natürlich, Grüße daran, so Kollegen an der Stelle, die natürlich auch irgendwie geguckt haben, wie halten wir uns über Wasser, es sind neue Konzepte entstanden, von Bottled Cocktails bis hin zu Bier und Bartender, also da haben sich sehr viele Gastronomien weiterentwickelt und das ist sowieso, ich glaube, für alle sehr neu, wie man jetzt an das ganze Thema Gastronomie, Außengastronomie, Nicht-Außengastronomie, welche Gastronomie kann das überhaupt provide, also kann überhaupt das liefern, was dann gefragt ist. So, manche haben eine riesen Außenterrasse, manche gar keine. Wie ist das mit den Bars? So, also es wird sowieso ganz spannend zu sein. Und für uns ist einfach klar, wir machen auf. Wir haben eine kleine, aber feine Terrasse. So, und natürlich wird es bei uns dann auch die entsprechenden Presseevents geben, aber erst zu gegebener Zeit, weil für uns war es natürlich auch schwierig zu sagen, ab wann bewerben wir denn die neue Bar? So, wenn du jetzt anfängst, im Mai zu bewerben, ab Juni gibt es Liquid Garden und dann muss man aber noch 2 Monate irgendwie doch auch aushalten. Ja. So, dann hat der ganze Medienrummel nichts gebracht. Ja, klar. Auf der anderen Seite wartet man zu lange, wissen die Leute nicht, dass es einen gibt. Also das war sowieso sehr, sehr tricky und wie gesagt, wir konnten nur das machen, was wir dann am Ende auch gemacht haben, nämlich einfach uns um uns kümmern, uns um unsere Karte kümmern, so die Füße stillhalten und bereit sein, wenn es da losgeht.
Aber um euch zu kümmern bedeutet ja auch, man muss ja irgendwie schauen, man hat seinen Job gekündigt und weiß nicht, wann es losgeht. Was habt ihr denn gemacht, um selber klarzukommen? Also man muss ja irgendwie Geld verdienen, jetzt nebst Cocktail-Lieferservice, was ja dann nicht so rechnungszahlend war. Was habt ihr noch?
Viel Reis und Tomate.
Ja, also was wir wirklich tatsächlich irgendwie seit langer Zeit irgendwie auch machen, ist, wir essen nicht mehr auswärts. Wir kochen wirklich jeden Tag. Es gibt immer einen von uns drei, der eine Kochschicht hat. Und da legen wir uns auch immer gut ins Zeug, so, weil das ist irgendwie so gefühlt das Highlight, was wir gerade so noch haben. Nee, wir haben tatsächlich hier und da haben wir noch, wir haben über den Cocktaillieferdienst hatten wir zwischenzeitlich, über die Weihnachtsfeier haben wir Kits verkauft, wo wir Online-Cocktail-Workshops gemacht haben, unter anderem. Wir haben für die Weihnachtsfeier, da war echt ein bisschen mehr los. Der Dezember war ein voller Monat bei uns. Da haben wir über unseren Cocktail-Lieferdienst, den wir zu der Zeit gar nicht mehr geführt haben, haben wir Events gehabt, etc. Und hier und da kam immer noch mal ein Auftrag rein. Bennett war irgendwie noch mal Schauspielern und naja, damit haben wir uns so ein bisschen über Wasser gehalten.
Wir brauchen die Reserven auf im Endeffekt und hoffen, dass es bald losgeht. Das ist die traurige Wahrheit.
Ja.
Also wir waren mutig.
Man hat das Nötigste getan, um sich über Wasser zu halten, bis jetzt. Also wirklich nicht aufgegeben, unseren Traum immer vor Augen gehabt. Und wenn das halt heißt, an manchen Stellen Abstriche zu machen zu seinem vorigen Leben, dann ist dem so. Aber man muss immer irgendwie das Licht am Ende des Tunnels sehen und sagen, ey, egal wie schwer die Woche war, die nächste wird besser. Ja. So, und wirklich von Woche zu gucken und dass man sagt, ey, wir können gerade unseren Traum leben und wir werden unseren Traum leben und das, ja, früher denn später und ich denke mal, ab diesem Jahr im Sommer wird das Ganze losgehen und daran wird uns nichts hindern.
Ich glaube, wir zweifeln halt auch alle mittlerweile nicht mehr. Wir haben so viel dafür getan, dass das, was wir jetzt hier gerade aufbauen, funktioniert. Ja. Das ist für uns, es gibt keinen Plan B und wir haben zu viel da reingesteckt, sodass es nicht mehr funktionieren kann. So, wir sind da 100%igen Überzeugung. So, wir müssen aufmachen und danach wird der Shit laufen.
Der perfekte Trick in Form von der Bar. Sehr schön, ja. Wenn man alles für seine Idee getan hat, dann kann es eigentlich eh nicht schief gehen. Ne? So wie ist denn generell, bevor wir das Thema dann irgendwie mal abhaken, so aktuell in Hamburg die Situation, wie ist denn gerade so der Inzidenzwert, dass man irgendwie absehen kann, dass es Lockerungen gibt?
Der Hamburger Senat hat verkündet, dass, also wenn ich das alles richtig verstanden habe, weil das ist ja auch immer sehr dubios, was da so durchgesickert, dann könnten wir, wenn alles gut läuft, ab Mitte Juni, Ende Juni vielleicht aufmachen.
Die Außengastronomie,
genau. Ja. Das könnte wohl passieren. Also die Inzidenz ist wohl unter 100. Es hieß wohl, die Hamburger haben sich brav verhalten und sich an alle Regeln gehalten. Und deshalb soll es dann auch Belohnungen in dem Fall geben. Wir reden mit vielen Leuten natürlich auch aus der Gastronomie und auch aus der Industrie und die sind alle relativ zuversichtlich, dass das vielleicht Mitte, Ende Juni der Fall sein könnte. Wir peilen jetzt einfach mal ganz klar Anfang Juli an. Wir haben gesagt, so 1. Juli wäre ein ganz schönes Datum einfach aufzumachen, ob das dann eine Woche früher, eine Woche später, ja. Das macht den Kuh jetzt nicht mehr fett am Ende. Das heißt, wir sind bereit, wenn es losgeht und hoffen auf den Sommer.
Aber jetzt haben wir viel gehört, was in den letzten Wochen, Monaten los war. Wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft schauen, von Veränderungen haben wir schon gesprochen, alkoholfrei wird ein Thema sein. Auch ihr wollt euch noch verändern, ein wachsender Garten. Aber was denkt ihr, wo entwickelt sich die Gastronomie generell hin? Wir haben schon über Essen in Bars gesprochen, wäre vor 20 Jahren noch kein Thema gewesen. Was denkt ihr, was erwartet uns die nächsten 10 bis 15 Jahren mit Corona, unabhängig von Corona? Was wird sich eurer Meinung nach in unserer Industrie ändern?
Spannende Frage, wirklich. Es ist wirklich erstmal abzuwarten, wie sich dieses ganze normale Leben, was man so vor Corona kannte, beeinflussen lässt von Corona, auch wenn Corona gar nicht mehr so stattfindet. Ich bin sehr gespannt darauf und hoffe irgendwie, dass es irgendwann mal wieder sowas Natürliches sein kann. Ich habe letztens, wie hieß der Film, Project X mal geguckt, das ist dieser Partyfilm. Das sieht mittlerweile so suspekt aus, dass da so viele Leute zusammen sind, dass ich in meinem Kopf kriege es nicht mehr zusammen, dass das irgendwann nochmal passieren kann. Ich hoffe es natürlich super stark, dass sowas irgendwann gefühlt wieder normal sein kann. Ja, ich bin sehr gespannt. So, ich glaube irgendwie auch in der Barszene wird sich viel tun, auch diese Richtung von Low ADVs und alkoholfreie Geschichten. Ich glaube, es wird sowas wie Tagesbars mehr geben. Ja. Ich kann mir vorstellen, auch so komplett alkoholfreie Bars werden irgendwann ein Thema sein. Ich glaube, viele Leute haben sich während der Corona-Zeit auch mal viel mit sich selbst auseinandergesetzt, ob sie wollten oder nicht. Und viele Leute irgendwie, wir sind jetzt auch ja alle Vegetarier geworden, machen jeden Tag Sport und kümmern uns irgendwie so um uns selbst, dass ich glaube, auch in die Richtung wird es dann irgendwie auch so ein bisschen mehr gehen, dass die Leute mal so ein bewusster leben einfach, Ich bin gespannt, wie sich das irgendwie auch aus die Barwelt und Gastronomiewelt und alles etc. auslebt.
Ich glaube auch, dass gerade so Daydrinking wird ein krasses Thema sein. Ich meine, London lebt das schon eine ganze Weile vor. So, und ich könnte mir vorstellen, dass halt auch so durch dieses Konzept zu sagen, okay, man trifft sich früher und geht früher nach Hause, hat dann aber auch was vom nächsten Tag, so dass das auf jeden Fall ein Thema sein wird. Und das bleibt dann auch ganz spannend zu sein, ob sich sowas wie Cocktaillieferdienst dem Gast ein bisschen auch dieses Versuchen, das Stück Barkultur nach Hause zu bringen. Ich glaube, das ist in anderen Kulturen und auch in anderen Ländern noch mal extremer als in Deutschland. So, weil wir haben noch diese Kultur von, wir wollen raus und wir wollen uns in den Biergarten setzen und wir wollen irgendwie so zusammen irgendwie das alles erleben. Also es bleibt super, super spannend und ja, es war verrückt, was war. Also keiner hätte vor 2 Jahren gesagt, naja, Gastronomie ist irgendwas, was vielleicht nicht funktionieren könnte. So, und jetzt sitzen wir hier. Ne? Und es ist ein ganz großes Thema. Also es bleibt sehr spannend.
Ja, du sagtest ja auch, du hättest es vor einem Jahr nicht vorstellen können. Da habe ich auch an meinen Moment zurückdenken müssen, wo ich vor einem Jahr in Berlin war. Da hat keiner gedacht, dass es gerade unsere Branche so hart erwischt. Ne? Also
ja. Niemand, glaube ich. Ich dachte irgendwie so, wenn alle Stricke reißen, Alkohol läuft.
Ja, wenn du nichts wirst, wer nichts wird, so irgendwie. Ne? Das ist halt so, Alkohol funktioniert immer. Das war so der Gedanke. So. Aber ja, man wird eines Besseren belehrt. Aber
ich glaube auch jetzt merkt man mehr denn je, dass die Leute wirklich diesen Ort einfach vermissen, wo man zusammenkommen kann von egal woher und dass wirklich auch genau dieser Ort irgendwo gebraucht wird, dass man sich wirklich auch mal einfach mal entweder seinen Alltag entfliehen kann, sich wirklich mal zur Ruhe lassen kann, Leute kennenlernen kann. So, das ist ja einfach irgendwo das, was man fehlt. Und ich denke mal, es geht immer mehr in Richtung Bewusstsein, dass man bewusst sich aussucht, wo man hingeht, bewusst sich aussucht, was man erleben möchte. Und ich denke mal, das wird sich immer mehr rauskristallisieren. Der ein oder andere Gast wird genau wissen, was er möchte. Und ich denke mal, das wird sehr spannend zu sehen, also wer dann auch wirklich gezielt wohin läuft oder ankommt.
Ja. Und gerade nach der Pandemie wächst natürlich die Sehnsucht nach Orten, wo man zusammen gemeinsam die Zukunft gestaltet, gerade in der Zeit, wo die Zukunft so ungewiss ist.
Schön gesagt. Also ich fand diesen Punkt soziale Interaktion extrem schön. Das ist sicherlich sehr wichtig, auch in Momente zu denken, was für eine Bedeutung wir als Gastgeber für unsere Gäste stellenweise haben, schon sehr freundschaftlich und doch auch Menschen, denen sie vertrauen irgendwo, manchmal mehr als ihren eigenen Freunden, weil man denkt, es bleibt irgendwie hinter der Bar, das ist verrückt, denke ich an viele Momente zurück, aber auch so ein bisschen mit Sorge auf die Aussage von dir, so ein bisschen Bennett, wenn du sagst, mehr Daydrinking, Leute gehen früher, gehen aber auch früher, Wirtschaftlichkeit der Bars, wie kann ich einen Betrieb gewährleisten, wo sich der Umsatz auf irgendwie auf 16 Stunden verteilt statt auf 5. Ich glaube, viele Sachen, die ein bisschen eine Frage sein werden, aber spannend werden wir sehen, wie wir das bewerkstelligen auf jeden Fall.
Espresso Martini um 12 Uhr zur Mittagspause.
Wird.
Ja, alles klar. Egal, welche Frage.
Die Lösung schon geliefert, alles klar.
Ja.
Gut, ich würde mal sagen, langsam möchten wir euch auch mal in euren Feierabend entlassen. Vielen Dank schon mal von meiner Seite an euch drei, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute Abend. War mir eine riesige Freude.
Euch. Sehr, sehr gerne.
Es hat sehr, sehr Spaß gemacht. Vielen Dank an euch, absolut. Sehr gerne.
Ja, war wirklich schön. Also auch an euch da draußen, ihr lieben ZuhörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe leider ein wenig unter Medikamenten gestanden. Ich hoffe, man hat es nicht so sehr gemerkt. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich danke euch auch fürs Zuhören. Ihr wisst ja, alle Folgen findet ihr bei Spotify, Apple Podcast und Deezer. Schickt uns gerne E-Mails und Feedbacks an ask@askabartender.ch oder schickt uns eure Neuigkeiten, was bei euch in der Barwelt passiert. So, Andi, ich bin raus. Ich sage tschüss und danke.
Ja, lieber Michi, danke dir. Ich möchte mich recht herzlich bedanken bei euch. War ein mega cooles Gespräch und freue mich schon, nach Hamburg zu kommen. Ich gebe euch das letzte Wort.
Du bist jederzeit herzlich willkommen. Wir freuen uns, wenn ihr uns besucht und vielen Dank.
Ja, Team Liquid sagt adio.
Ich hoffe, es hat euch gefallen und hoffentlich auf bald.
Auf Wiedersehen und gute Nacht.